Humans Car. Einmal im Monat bei MDR Sputnik, Fritz, Puls und 1Live.de. Und immer als Podcast.
Radio mit K, Steffen Israel, Felix Brümmer hier in der weihnachtlichen Ausgabe von unserer Sendung. Heute werden wir auch gefilmt und ihr seht es, wir sind nicht allein im Studio. Wir haben Vis-a-vis am Start.
Hallo.
Hey.
Hi.
Hallo. Hallo. Ich war kürzlich zur Promotion meines aktuellen Albums, war ich bei Visa in der Sendung und hab gedacht, das wäre ja schön, wenn ich mich irgendwie revanchieren könnte. Und heute hast du Zeit gehabt.
Das finde ich ganz toll.
Ja.
Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich hier sein darf in eurer Welt.
Ja, das ist eine große Ehre. Ja. Das ist eine sehr große Ehre. Du trittst hier in große Fußstapfen.
Wer war schon so da vor mir?
Maxim war mal da.
Wow.
Kesper, Theresa.
Mhm. Alle. Nora. Finn.
Nee, ich meinte jetzt nur die Weihnachtssendung.
Ja, okay. Ich meine alle.
Tschüss, David. Wie geht's dir?
Soll ich ganz ehrlich sein?
Ja, los komm. Ich wollte eigentlich heute eine Lüge-Sendung machen, aber wir machen jetzt einfach eine ehrliche Sendung. Jetzt ist gerade entschieden worden.
Naja, es gibt ja Menschen, die kommen dann nicht damit klar, wenn sie fragen, wie geht's dir? Und dann sagt man ehrlich, dass es einem vielleicht nicht so gut geht. Und
ja, ne, schieß los. Bei uns darfst du das.
Ja, also mir geht es nicht so gut.
Okay.
Nee, also heute ist ein besserer Tag, aber ich gebe zu, ich war jetzt eine Woche ganz, ganz schlimm krank. Ich bin direkt in so ein, ich weiß nicht, ob ihr das, wahrscheinlich kennt ihr das von so einer Tour, wenn man zurückkommt und dann in so ein Loch fällt und dann todeskrank wird und auch noch ganz traurig dabei wird. Mhm. Und das habe ich jetzt gerade, weil ich einfach 3 Jahre an etwas geschrieben habe, das beendet habe, veröffentlicht habe und 3 Tage später habe ich 41 Grad Fieber bekommen, dachte ich sterbe, konnte mich nicht mehr bewegen und bin sehr, sehr traurig geworden und damit kämpfe ich gerade noch ein
bisschen. Ja, ist tatsächlich was, was man sehr gut kennt. Man darf unter keinen Umständen krank werden, Release-Phase und so und dann, wir werden heute ein bisschen was hören auch von dem, was du fertiggestellt hast. Ich freue mich schon drauf. Das wird eine gemütliche Winterweihnachtssendung. Wir haben sogar einen kleinen Christbaum hier vor uns stehen. Mir geht's ein bisschen wie dir.
Ja, ich wollte gerade sagen, wie geht's euch denn? Also jetzt, wo ich, also ich sag ganz ehrlich, auf einer Skala von 1 bis 10 bin ich auf einer, sagen wir mal, 4,5, aber Aufwärtstrend. So.
Der aufsteigende Ast.
Ja.
Leute, der aufsteigende Ast ist auch der, auf dem ich sitze.
Mhm, aber mit welcher Zahl?
Ich würde jetzt mal sagen, ich bin eigentlich nur so ein bisschen fertig. Mir geht's ja ganz gut. Ich habe gedacht, damit mir das nicht passiert, damit ich nicht nach der Tour in so ein Krankheitsloch falle, werde ich einfach schon auf der Tour krank. Genial, oder? Ich habe es diesmal so ein bisschen probiert, auf der Tour schon krank zu werden. Und das hat fantastisch funktioniert. Ich war in Köln und in Frankfurt direkt an Tag danach, war ich zweimal aus und habe so ein bisschen übertrieben. Innerhalb von so einer 4-Konzerte-Rutsche und so. War abzusehen. Ich wünschte, ich könnte sagen, es war nicht meine Schuld, aber ich glaube, es war ein bisschen meine Schuld.
Mit dem Feuer gespielt.
Aber jetzt müssen wir auch noch wissen, wie es dir geht.
Ja, genau. Danke.
Endlich.
Mir geht's eigentlich gut. Ich habe diese.
Ja, toll, Steffen. Deswegen wirst du nicht gefragt.
Das ist langweilig.
Aber ich habe jetzt am Wochenende so getan, als wäre ich krank. Ich habe jetzt irgendwie
vom Samstag,
Samstag und Sonntag habe ich wirklich meine Wohnung nicht verlassen, lag im Bett, habe ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte, eigentlich so ein bisschen Radio mit K vorbereiten könnte ich machen. Ich könnte noch irgendwie Weihnachtsgeschenke im Internet irgendwie gucken.
Aber genau das ist doch
kein Bock.
Aber genau das ist doch der Punkt am Kranksein. Das ist doch genau der Punkt, dass man da eben im Bett liegt ohne schlechtes Gewissen.
Ja, ja,
das genau
ist
das ist ja der Unterschied zwischen diesem Kranksein im Bett liegen und DVD gucken und dem, du liegst einfach so im Bett und
guckst
DVD.
Aber ich dachte mir, so ein leichtes Kratzen habe ich schon im Hals. Bevor ich krank werde, vielleicht
prophylaktisch
war das.
Prophylaktisch auskurieren, ja, das ist sehr gut.
Aber trotzdem, man fühlt sich dann nicht gut. Also, wenn man krank ist, ist es ja wirklich irgendwie auch irgendwie... Schön, dass man
das gut ins Gewissen. Ich war so krank, ne? Also ich weiß nicht, ob du es weißt, aber Steffen weiß es ja, ne? Also ich mag ja wirklich so Partys sehr. Mhm. Ne? Und es gibt eine Party, die immer so ganz groß dick angestrichen ist im Partykalender jedes Jahr. Und das ist die 1Live Krone. Das macht auch unglaublich viel Spaß, wenn man da auch nominiert ist und so, da wird man da eingeladen, hat man da ein schönes Hotelzimmer und so. Es gibt Getränke und Essen kostenlos. Und man sitzt da halt mit Leuten zusammen, die man das ganze Jahr über nicht sieht, oder vielleicht höchstens mal auf einem Festival trifft. Und dann ist das wie so ein großes Musiker- und Musikerinnen-Klassentreffen und so. Und ich war nominiert in der Kategorie Best Hip-Hop Act. So. Und habe mich da wirklich unglaublich drauf gefreut. Und dann war ich so krank, dass ich das ausfallen lassen habe. Und dann lag ich im Bett.
Du musst wirklich krank gewesen sein.
Ich war richtig da. Und vor allem, vielleicht schaffe ich es mit allerletzter Kraft, dann mich noch dahin zu schleppen. Aber dann spiele ich halt wirklich mit dem Feuer, was so diese Shows danach angeht. Ne? Weil ich musste danach ja noch weiter auf Tour gehen. So, ich hatte dann noch Hamburg und Leipzig. Und als ich dann Hamburg und Leipzig gespielt habe, habe ich gemerkt so, das war wirklich jetzt hier allerhöchste Eisenbahn, dass du dich da mal 2 Tage lang rausgenommen hast. So.
Ich verstehe es so, so doll, weil es ging mir ähnlich. Weil normalerweise bin ich auch ein Mensch, auch hier meine Radiosendung zum Beispiel, moderiere ich eigentlich auch mit 39 Fieber. Selbst wenn gerade jemand gestorben ist, stand ich schon hier und habe moderiert. Also eigentlich schaffe ich das sowohl.
Selbst wenn ich sterben würde, würde ich tot, noch hier das
oder. Ich habe diese Sendung schon mehrfach tot moderiert, aber ich muss wirklich sagen, bei mir war Sonntag, Montag, Dienstag ein Punkt erreicht. Ich habe Halluzinationen gehabt von diesem Fieber und ich war wirklich, also ich dachte wirklich, ich stehe so kurz davor, ernsthaft jetzt abzukratzen, und ich habe mir das vorgestellt, wie ich dann so während der Sendung hier sterbe, und ich hätte eigentlich auch vor sehr vielen Leuten eine sehr große Veranstaltung moderieren sollen am Dienstag. Darauf habe ich mich auch schon ganz, ganz lange gefreut, und das sollte auch so ein bisschen meine große letzte Bühnenmoderation werden, vielleicht für die nächsten Jahre sogar. Und ich konnte es nicht. Ich wusste, ich werde nicht mal den Weg dorthin schaffen, und es war sehr, sehr schwer für mich. Und ich habe so riesen FOMO die ganze Zeit gehabt. Alle in ihren Instagram-Stories, dass sie da sind und so. Und lasst mich alle in Ruhe. Da,
auch ein Zeichen für, also ich war so krank, dass ich nicht mal FOMO hatte. Aber ehrlich gesagt klingt es, also so krank wie du war ich nicht wiederum.
Naja, ich muss sagen, eigentlich, ich habe die FOMO jetzt erst im Nachhinein gehabt. Da, zu dem Zeitpunkt war ich auch nicht in der Lage.
Ja, stimmt, habe ich auch ein bisschen.
Ja. Ich habe sie so ein bisschen.
Aber weißt du, das klingt so, als ob du einfach eine Grippe gehabt hättest. Und ich hatte halt eine Erkältung. Ich glaube, viele Leute denken, wenn die eine schwere Erkältung haben, dass sie eine Grippe hätten. Aber eine richtige Grippe, das ist wirklich ein anderer Schnack so. Mhm. Eine richtige Grippe, da haut's dich wirklich komplett
vor allem
weg.
Von einer auf die andere Sekunde. Ja. Ich stand eben noch und auf einmal 40,5 Fieber so.
Da macht doch das Rumliegen und
erzählen. Nee, genau. Geht auch da, gar nicht. Genau, das ist nämlich was völlig anderes.
Denken, man stirbt.
Und genau, und selbst wenn man schläft, du liegst die ganze Zeit, weil du zu schwach bist, um zu stehen, dann kriegst du Rückenschmerzen vom Liegen. Und so, es ist wirklich alles so ein, oh mein Gott, es ist einfach nur beschissen. Ja,
aber hatten wir ja Glück, dass du jetzt wieder fit bist und hier sein kannst.
Ich bin auch sehr froh, sage ich euch, wie es ist, also, dass ich das überlebt habe.
Leute, ey, aber ohne Scheiß, ne? Ich finde, daran sind halt wirklich Leute gestorben.
Ich weiß.
Ne? Vor der Erfindung von Penicillin, bevor Dr. Steffen Israel damals das Penicillin erfunden hat, sind da Leute gestorben.
Ich bin jetzt ganz ehrlich, ich wollte es eigentlich nicht so explizit jetzt hier meine Diagnose, aber ich sag's euch jetzt, ich hatte nicht nur eine Grippe, ich hatte dazu noch eine verschleppte Blasenentzündung, die kurz vor einer Nierenbeckenentzündung stand.
Du.
Und deswegen hatte ich fast 41 Fieber und deswegen musste ich dann sogar ins Krankenhaus.
Also, so richtig mit Antibiotika und allen drum und dran.
Richtig, ehrlich gesagt sogar mit, also wirklich ganz, ganz.
Das klingt echt übel.
Also ich, nee, vielleicht doch nicht weiter, aber ja, es war sehr unangenehm.
Da hätte nicht mal der Rat von Dr. Israel gesund feiern, in dem Fall hätte ich das jetzt nicht verschrieben. Bis bei dir war es zu spät. Ich war ja noch im Dresden-Tag
auf deinem
Konzert. Dann, danach wollten wir zur Krone fahren und ich habe schon gemerkt, nee, der Junge.
Genau, mit Herz auch leid für dich. Mit Herz auch leid für dich, weil ich hab Steffen noch so generös eingeladen. Steffen, ja. Du bist mein +1, ich nehme dich mit zur Krone. Weißt du? Also, das war ja auch was Besonderes, ne? Dass ich da nominiert war.
Hast du eigentlich gewonnen?
Nee, aber.
Das war knapp.
Aber
ne?
Genau, man muss für die SF-Krone, man muss es vielleicht kurz erklären, dieses Voting, das ist so konzipiert, dass es quasi von Fans gevotet wird. Und ich war in einer Kategorie nominiert. Ich habe mich da gefreut, dass ich nominiert war, ne, weil ich fand ich irgendwie toll und so. Aber ich habe mir da ehrlich gesagt keine großen Chancen ausgerechnet, weil in dieser Kategorie, ne, das ist ein Online-Voting-Preis gewesen. In dieser Kategorie waren auch nominiert Capital Bra, okay. Apache 207, Raf Camora, Contra K, Loredana und ich. Also alles sind so Leute, die ungefähr 20 mal so viele Instagram-Follower haben wie ich und so. Und also ich habe einen Witz-Post dazu gemacht, dass man voten kann, aber also weiß ich, ich habe nicht mal wirklich Leute zum Voten aufgerufen. Mhm. Und dann sitze ich halt völlig krank im Bett und schaue mir diese Veranstaltung an, ne? Und liege halt so da. Und dann wird eingeblendet dieses Voting, ne? Und die machen das wie so ein Rennen, wie so ein Wettrennen, ne? Also wo man quasi stellvertretend für die Anzahl an Stimmen, die du hast, ist das quasi, wird das so dargestellt, grafisch wie so eine Art Säulendiagramm-Wettrennen. Und dann geht das halt so los und dann läuft es so eine Weile und ich merke so, okay, meine Säule wird aber immer länger. Und dann fallen so diese Apache und Samra und Capital Bra und Loredana, die fallen alle so weg und dann ist es dann so ein Zweikampf zwischen mir und Contra K. Und ich sitze im Bett, liege im Bett so, wirklich so, oh mein Gott,
nein, ich muss das schnell.
Was passiert hier? Und dann hat es Contra K gemacht. Aber stellvertretend für mich saßen ja Joe und Blut im Publikumsbereich.
Ich hätte mich auf den, der hätte gewonnen, ich hätte gerne die Rede gehört.
Genau.
Weil das Bild, der 2 Meter Mann und der etwas klein.
Und die haben auch sofort danach geschrieben, dass denen so das Herz in die Hose
ja, scheiße,
die haben halt so aus Spaß, also mehr oder weniger aus Spaß vorher ausgemacht, dass die halt so eine Rede dann halten sollen und so, ne? Und die haben natürlich, also da scheißt man sich ja so schon ein, ne? Aber wenn du irgendwie stellvertretend so eine Rede, also ja, legendär. Ich bin es dann zum Glück nicht geworden, aber das war wirklich so zum ersten Mal, dass ich unglaublich erleichtert war darüber, dass ich nicht gewonnen habe. Wow. Ja. Ja, schade, aber wie gesagt, ich glaube, das war eine stabile Party. Philipp ist, also der Philipp Glätzer, der Fotograf, der mit mir immer unterwegs ist, der war für mich da und hat für mich sämtliche High Society Geschichten aufgeschnappt und Gossip.
Gibt es irgendeinen Gossip, den du erzählen kannst?
Ich habe gehört, das war die Aftershow-Party, also meine Informanten haben erzählt, die Aftershow-Party war jetzt nicht ganz so, die haben es wieder kleiner
so
gemacht.
Das wollte ich hören. Yes, danke.
Ja. Also war ich ganz froh, dass ich das gehört habe, dass er meinte, es war jetzt irgendwie nicht ganz so, aber eigentlich sah es ganz lustig aus.
Ich habe aber keine verrückten Geschichten, also zu mir ist nichts vorgedrungen.
Aber was auf der Aftershow-Party passiert, bleibt dort oder wird hier besprochen, aber wir waren leider nicht.
Ja eben, normalerweise sind wir die Tratschtanten.
Eigentlich hätte ich doch hinfahren sollen.
Wir sind das Leck, so. Genau.
So als journalistischen Hintergrund.
Warum bist du dann eigentlich nicht hingefahren? Du hättest ja hingehen können.
Ja, ich hätte, aber irgendwie hat mir dann jegliche Berechtigung gefehlt, wenn du nicht wärst. War irgendwie so, na was soll ich denn da, wenn selbst du nicht? Also ich wäre gerne gekommen, hätte deine Hand gehalten, dich dir Kraft gegeben bei diesem knappen Rennen und dann mit dir gebührlich gefeiert, aber so war es. Aber ja, was?
Leute, wir sind hier, um viel Gossip heute zu besprechen. Wir können auch so ein bisschen das Jahr-Revue passieren lassen. Ist ja quasi so der
vergesslich, ich weiß gar nicht.
Hast du schon einen von deinen zahlreichen, vielleicht müssen wir dich generell mal vorstellen.
Ja, okay, vielleicht fangen wir mal damit an.
Wissen ja vielleicht manche unserer Hörerinnen und Hörer nicht, dass du, also ich zumindest, ich kenne dich oder habe dich so mal kennengelernt als erste so Stimme des Rap-Journalismus. So, daher kannte ich dich immer. Du hast ganz viele Sachen so moderiert und so Rap-Formate gehabt und hast es immer extrem gut gemacht. So in diesem ja durchaus nicht einfachem Metier und in dieser Funktion von Rap-Journalistin, jetzt mittlerweile bist du Autorin und wirst heute auch was vorlesen. Und aber in dieser Funktion als Rap-Journalistin hast du natürlich auch immer, weil es ist auch so ein Rap-Spezialgebiet, Jahresrückblicke. Hast du schon einen Jahresrückblick gemacht?
Ich war zu Gast.
Es gibt Hunderte.
Ich war zu Gast in einem Jahresrückblick von den Homegirls, von meinen Kolleginnen, aber ich selbst habe noch keinen gemacht, werde aber wahrscheinlich, ich habe ja selber morgen dann wiederum, also ich weiß jetzt nicht, ist es alles verschoben, wann, wie, wo, was ausgestrahlt wird, wann aufgezeichnet. Ich werde auf jeden Fall wahrscheinlich auch die nächsten 3 Sendungen einfach Jahresrückblicke durchpeitschen mit, einmal mit meinem besten Freund, dann mal mit irgendeinem Gast und dann alleine. Ich werde wahrscheinlich auch nur Jahresrückblicke.
Und dann gibt es noch den von Splash Mag und dann gibt es noch den von 16 Bars und dann gibt es noch den von hiphop.de und dann gibt es noch den von, keine Ahnung, es gibt immer so 100 und ich gucke mir jeden einzelnen an.
Wirklich?
Weil ich wissen will, ob ich da stattfinde.
Ja, du hast den Vorteil, du bist relativ spät gekommen. Da hat man dich immer noch so, wer weiß schon, was im Januar rausgekommen ist. Keiner.
Ja, das stimmt.
Ja, aber ja, viele kennen dich natürlich jetzt, die uns bei Fritz hören oder bei Sputnik nicht, aber da kann man uns jetzt auch hören, bei Puls und 1Live Dicky.
Immer Mittwochs 20
bis 20. Genau. Bei Fritz hast du eine Radiosendung, aber wir erscheinen ja nicht nur bei Fritz, wir erscheinen ja auch bei 1Live Dicky.
Feinen Herren, also warum ich eigentlich nicht? Was soll das eigentlich?
Sputnik.
Ja. Und im Podcast auch.
Freut mich für euch.
Schön. Ja, danke. Hey,
warum ist das bei mir eigentlich nicht so?
Ja, das ist heute deine große. ich weiß es halt auch nicht so genau. Wir versuchen da nicht so viel drüber zu reden, damit sich das nicht ändert. Wir versuchen da kein großes Ding draus zu machen, damit die das nicht merken, dass es irgendwie ein bisschen weird ist.
Moment mal.
Momentchen mal, warum haben eigentlich die 2 Witzpiepen so eine Filmsendung? So, aber wir sind natürlich auch hier, um unserer musikalischen Bildungsarbeit quasi gerecht
Auftrag.
Zu werden. Auftrag, genau. Und möchten heute die
Top 3. Wenn wir einen Gast haben, nehmen wir Top 3, damit wir nicht so viele Songs spielen müssen und mehr quatschen können. Ist ja auch so eine Art Jahresrückblick in Form von unseren Lieblingssongs, die wir mitgebracht haben.
Und ich würde sagen, wir lassen dich anfangen, Lisa.
Yay.
Bitte, dein Platz 3.
Oh, Platz 3. Puh. Dann nehme ich auf Platz 3 Provinz mit Reicht dir das? Kennt ihr Provinz?
Ja. Habe ich auch mal hier in dieser Sendung ganz, ganz früh gespielt. Es gibt so einen Streaming-Anbieter, der auf meinem Handy also einen Algorithmus eingerichtet hat, wo der mir immer so Sachen vorspielt, wo er denkt, der Algorithmus, das könnte dir vielleicht gefallen. Und da war halt auch Provinz dabei. Also dieser Algorithmus schlägt mir ziemlich viel Schrott vor, aber hat dann immer wieder so eine Perlen, wo man dann so aufs Instagram-Profil geht und sagt so, okay, 1.500 Follower, warum ist das so? Und dann merkt man ganz schnell, ein paar Monate später hat sich das halt irgendwie versechsfacht und dann merkt man, okay.
Ich muss auch echt sagen, ich bin, was Provinz betrifft, gerade so ein bisschen stolz, weil ich habe die ja jetzt nicht als allererstes entdeckt, aber ich habe sie irgendwie so vor einem halben Jahr oder so für mich entdeckt und habe seitdem unaufhörlich probiert, die so auch meinen Leuten näher zu bringen und habe das halt ständig in der Instagram-Story rauf und runter und allen reingeprügelt. Und mittlerweile gibt es so viele Leute, die mir sagen, dass sie meinetwegen Provinz hören. Und selbst wenn es nur, keine Ahnung, 50 sind, die meinetwegen jetzt diese Band auch feiern, aber ich finde die großartig. Ich bin so doll verliebt in diesen Sänger. Ich finde einfach, seine Stimme. Manchmal ist es vielleicht auch an der Grenze so zum ein bisschen pathetisch, kitschig sein, inhaltlich, songtechnisch, aber ich feiere das, mich berührt das.
Das ist das Privileg von Leuten mit markanten Stimmen.
Das stimmt.
Also die können Dinge, auch Henning, Mai, so, die können Dinge, die bei anderen Leuten so ein bisschen pathetisch und kitschig klingen würden, können die ausdrücken und es klingt auf einmal super tief und super.
Es klingt so zerrissen, also dadurch, dass diese Stimmen auch so abgefuckt sind, klingt es, hat es immer noch so ein, es klingt irgendwie immer mehr düster und kaputt, als dass es irgendwie so übertrieben romantisch, ekelhaft rüberkommt. Aber manchmal weiß ich halt nicht, so bei dem einen oder anderen Song denke ich, ja komm, die Zeile, aber egal, ich feiere die so doll. Und ja, diesen Song habe ich und auch den, der jetzt vor kurzem erst rauskam, Augen sind rot, die beiden Songs habe ich dieses Jahr rauf und drunter gepeitscht, so richtig, richtig doll.
Radio mit K. Einmal im Monat bei MDR Sputnik, Fritz, Puls und 1Live.de. Und immer als Podcast.
Provinz, mit reicht dir das? Der Platz 3 von Vis-a-vis, unserem Gast heute hier bei Radio mit K. Steffen, Mensch, war das ein Jahr, hä?
Total verrückt, crazy, irgendwie, was alles so passiert ist.
Ich habe eine Frage, Leute, an euch. Habt ihr auch das Gefühl, ich habe so ein bisschen versucht jetzt, es ist ja nicht nur eine Weihnachtssendung, sondern es ist ja auch so ein bisschen so eine Jahresrückblicksendung, vielleicht ein kleines bisschen. Und ich,
soweit man sich erinnern kann.
Genau, also so mal nur so vom Gefühl hier, jetzt gar nicht um das, also ne, es ist genug Scheiße passiert trotzdem, aber nur so vom Gefühl, habt ihr auch das Gefühl, dass die letzten Jahre, wenn man das in Jahresrückblick gemacht hat, dass es immer alles viel so im Allgemeinen so negativer und dystopischer war als dieses Jahr? Irgendwie, dieses Jahr bin ich so zurück und denke so, ja, war jetzt nicht so schlimm wie die Jahre davor irgendwie gefühlt, also die Welt und so.
Ich glaube, man hat sich mittlerweile mit viel abgefunden und nimmt das so hin. Man kann nicht mehr geschockt werden, es ist der absolute Super-GAU vollzogen, dass man irgendwie, also vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ja, trotzdem alles noch ein bisschen ich glaub, Klimawandel, so, das war ja das wärmste Jahr der Wetteraufzeichnung Jahr.
Aber
und es gab, ist also mittlerweile so, die Welt ist einfach verloren.
Aber es gab eben Fridays for Future.
Weißt du? Stimmt.
Ich habe auch das Gefühl, dass obwohl viele schlimme Dinge passiert sind und ich gebe dir da auch recht, ich glaube für vieles ist man irgendwie mittlerweile abgestumpft und denkt sich so, naja, okay, haben wir jetzt auch schon durch und werden wir alle überleben. Aber auf der anderen Seite finde ich, passiert so viel Gutes gerade und es entwickeln sich so viele Bewegungen in so viele Richtungen und ich habe das Gefühl, so viele Menschen auch in meiner Umgebung, aber auch im Internet und Menschen, die ich gar nicht kenne, lassen sich so viele Dinge nicht mehr gefallen, dass so die Waage zwischen alles ist ekelhaft und schlecht und böse und da gibt's aber Leute, die dagegen kämpfen, so langsam auf so eine Ebene kommt, dass einem das alles gar nicht mehr so schrecklich vorkommt, weil ich das Gefühl habe, die Welt wird nicht untergehen, solange es jetzt Menschen gibt, die dagegen ankämpfen. So.
Genau, ja, ich glaube, so müssen, so empfinde ich das auch.
Aber es sind wirklich relativ wenig Promis gestorben dieses Jahr, oder täusche ich mich? Also letztes Jahr war ja das Jahr, wir sind ja alle gestorben letztes Jahr.
Ja?
Und dieses, wer ist dieses Jahr gestorben?
Costa Cordalis fällt mir gerade ein.
Walter Freiwald.
Okay.
Ich weiß nicht, wer sonst noch so. Ja, aber auch so, keine Ahnung, weißt du, so Trump und so diese ganze Rechtsruck-Sache, so. Natürlich gibt's da wahrscheinlich jetzt auch, wenn man eine Sekunde nur drüber nachdenkt, 1 Million Sachen, die einem jetzt auch noch einfallen, die beschissen liefen, aber es ist halt auch so, Strache zum Beispiel, ne, Ibiza, das so, dass der zurücktreten musste, jetzt wirklich mal, so, weißt du, so, dass man so, dass halt auch mal jetzt wieder so ein bisschen so ein Backlash kam, so ganz kleiner vielleicht auch nur. Am meisten hat dieses Gefühl wirklich dann wahrscheinlich Fridays for Future so ausgelöst in mir. Wart ihr mal auf so einer Demo?
Ja, ich war in Berlin mal.
Greta ist ja auch Person des Jahres
geworden. Ja, das ist auch mega.
Ich muss sagen, dass ich diese Fridays for Future, ich war mal in Hamburg auf so einer Demonstration. Das war ziemlich beeindruckend. Es war riesengroß, Hamburg.
Wir hatten noch die E-Scooter. Also gutes.
Flüsse sind voll mittlerweile.
Notre Dame ist abgebrannt.
Wir können erst einen Song spielen, dann können wir ja so ein bisschen in die Tiefe gehen.
Ja, und dann wollen wir aber nochmal über dein Hörbuch-Podcast gerne reden.
Ja.
Und ja, dann mache ich jetzt erstmal meinen Platz 3 der besten Songs des Jahres. Da habe ich Tour. Ich habe mich nicht schon, also noch nicht ewig mit seinem Werk befasst. Ich kannte ihn schon lange, fand immer, ja, schreibt gute Texte. Bisschen anders als die anderen, fand ich immer ganz gut. Aber mittlerweile bin ich auch ziemlicher Fan geworden und fand auch, was er dieses Jahr gemacht hat, war halt ziemlich gut und auf jeden Fall Top 3 würdig. Und deswegen habe ich habe jetzt den Song Wenn ich gehen muss. Oh. Und den finde ich wirklich wunderschön. Ich bin aber auch sehr anfällig für so sanfte Gitarren.
Und dann aber
in
auch
Moll.
Das Video, ne?
Ja, und das Video, das war auch also mega gut, als ich das erstmal gesehen habe. Müsst ihr euch anschauen. Tour mit Wenn ich gehen muss. Deswegen zu Recht unverdient bei mir auf Platz 3. Tour mit Wenn ich gehen.
Radio mit K. Einmal im Monat bei MDR Sputnik, Fritz, Puls und 1Live.de. Und immer als Podcast.
Heute zu Gast Vis-a-vis und Felix Brummer oder Kummer. Dieses Jahr bin ich Kummer.
Hast du ja geoutet jetzt.
Ja.
Kummer.
Dieses Jahr.
Kummer, dein Künstlername, ne?
Steffen, ich hab den Überblick verloren. Ich weiß es mittlerweile selber.
Ist überhaupt nicht mehr. Felix? Wer weiß, wer du bist.
Darf ich ganz kurz mal was Stranges sagen, weil das liegt mir die ganze Zeit auf der Zunge. Du hast ganz schöne Wimpern.
Danke. Das höre ich öfters.
Wirklich? Hm? Ich dachte gerade die ganze Zeit, ich musste mal so auf deine Wimpern gucken, dachte so, es gibt Frauen, die lassen sich so Wimpern wellen, machen, dass die so nach oben stehen extra. Und so sehen deine Wimpern aus, als wärst du gerade frisch von einer Kosmetikerin gekommen, die dir eine Wimpernwelle verpasst hätte.
Danke.
Wollte ich dir einfach mal so sagen.
Ich finde auf jeden Fall sehr gut, dass das merke ich mir, wie man auf Komplimente reagiert. Danke, das höre ich öfter.
Und ich habe gerade gemerkt, dass
das finde ich mega nice. Also
das ist so. Nein, das ist ja wirklich so, dass bei mir selber fällt das ja nicht auf. Ich sehe es ja jetzt nicht.
Wie oft sagen das Leute?
Aber ehrlich gesagt schon lange nicht mehr, aber deswegen dachte ich, gut mal wieder zu hören, weil ich dachte, im Alter fallen die vielleicht auch aus und sind nicht mehr so, aber es wurde mir schon öfters gesagt und es wurde mir schon als Kind gesagt, als Junge damals und dann habe ich mir die einmal abgeschnitten.
Oh, Wahnsinn.
Weil alle gesagt haben, oh, du siehst ja aus, wie hast du Wimpern wie ein Mädchen. Ich,
oh, nein.
Die sieht doch nicht aus wie ein Mädchen, dann habe ich die mal abgeschnitten als Kind.
Siehst aber, du mal, toxische Männliche, das sind die Auswüchse. Steffen, heute 2019 müsstest du es nicht mehr machen.
Endlich kann ich meinen Wimpern einfach.
Mir ist nur gerade aufgefallen, dass es fast ein Zwang war, dass ich das jetzt aussprechen musste. Eigentlich wollte ich es gar nicht aussprechen, aber ich musste das irgendwie sagen.
Du merkst, wie diese Worte so über dein Mund. Oh,
ja, deine Wimpern sind einfach riesengroß. Aber heute kann man das ja sagen, weil heute werden wir auch gefilmt. Das ist eine Spezialausgabe, deswegen können die Leute jetzt auch meine
Wimpern
gut achten. Und jetzt hätte ich gerne das Geräusch von der Sendung mit der Maus.
Ja, ich finde auch
der Elefant blinkt.
Ich finde das auch eine schöne Wortkombination, dieses Wimpern klimpern. Das finde ich klingt.
Wimpern klimpern.
Ja, finde ich klingt.
Ich mag das gar nicht.
Super. Das ist gut.
Ich finde es ganz unangenehm.
Das Wort oder das Machen?
Ich mag das nicht, dass jemand, wenn jemand sagt, mit den Wimpern geklimpert, das finde ich ganz schlimm.
Es klimpert ja auch gar nicht, gelogen. Nee.
Aber mach mal das Geräusch von der. Ja, siehst du? So? Wimpern klacken, vielleicht. Naja, gut, okay. Ich möchte das jetzt nicht vertiefen. Aber es gibt so Worte, ne? Und es gibt Sachen, die.
Redewendungen, die sind einfach.
Ich finde einfach doof. Und andere finden die aber super toll.
Ja.
Ich finde das nämlich ganz toll.
Das freut mich ja für dich.
Leute, ich bin 30 geworden dieses Jahr.
Oh,
das habe ich mir noch aufgeschrieben.
Herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank.
Ist eine Weile her. Warte mal, wann hast du Geburtstag?
Im Juni.
An welchem Tag?
Das hast du ja eigentlich verraten, weil du damals gerade beim Kosmonaut. Nee, warte mal, das war vorher.
Ich bin Krebs.
Ich bin auch Krebs. Ich habe auch im Juni Geburtstag.
Oh, ihr habt am gleichen Tag Geburtstag.
Hast du Ende des Monats Geburtstag? Yeah. Ganz am Ende?
Nicht ganz.
Ja, ich habe ganz am Ende. Okay.
Ganz am Ende.
Ich habe ganz am Ende.
Hast es ja gebürtig gefeiert. Das weiß eigentlich jeder, wann du Geburtstag hast.
Stimmt, ich habe das auch relativ breit ausgefeiert. Ich habe nämlich eine Party geschmissen, eine große.
Warum war ich dann nicht eingeladen?
Bist du sicher? Vielleicht, also ich habe so gut wie jeden eingeladen. Kann sein, dass du auch eingeladen warst und du weißt es nicht.
Ja, vielleicht weiß ich auch nicht. Keine Ahnung.
Also weißt du, ich
war halt in Chemnitz. Das weiß nicht, ob das jetzt so.
Warst du bei diesem Kosmos Chemnitz? Nee, siehst du? Ich wollte nämlich nur Menschen haben, die da freiwillig hingehen auf diese Veranstaltung und gegen Rechtsgesicht zu zeigen, damit die. Aber ich habe eine amtliche große Fatsche gefeiert.
Und das war so ein Highlight für dich dann dieses Jahr, oder?
Ja, wirklich ein bisschen. Ich habe mir mein ganzes Leben lang immer gedacht, dass ich irgendwann mal ich bin jemand, der gerne auf Partys geht und so. Und ich habe immer gedacht, wenn ich 30 werde, dann mache ich eine richtig krasse Party und so. Und je näher es rückte, desto weniger Lust hatte ich auf so eine. Yo, Leute, jetzt bin ich 30 Party, ne? Also die irgendwie zu feiern. Und dann habe ich da einfach ein Konzert gespielt, aber halt mit ganz vielen netten Leuten, die da mitgemacht haben. Und da kamen dann halt wirklich dann alle vorbei. Es war mega schön. Da kamen dann Alligator und Casper und Nura und ZM und Tarek. Und also da waren so ganz, ganz viele nette Leute. Und es war mega schön in einem kleinen Club in Chemnitz. Und das hatte eigentlich nichts. Es war eigentlich nicht wirklich eine Geburtstagsparty von mir. Es war eigentlich fast eher so ein Konzert. Ja.
Gag. Secret
aber es
Gag.
War, aber es war, ich fand es voll schön. Es war
Cypher, ne?
Genau, eine Cypher of Love. So haben wir das genannt. Da waren nämlich unglaublich viele Leute so auf und hinter der Bühne. Und also das war wirklich sehr, sehr schön.
Das erinnert mich ein bisschen an meinen 30. Geburtstag, der zwar schon 2 Jahre her ist, aber das war ähnlich, weil da sind halt auch von damals dann noch Sixten, also Juju und Nura, Cool Savage ist aufgetreten, Megalo, wer ist da noch alles aufgetreten? Oh Gott, jetzt waren so viele Leute, dass ich jetzt wahrscheinlich alle vergesse. Aber es ist halt, es sind alle einfach aufgetreten, die man sich so vorstellen kann.
Das kann passieren. Das kann
aber Felix nicht.
Aber ich nicht. Ich wurde nicht eingeladen.
Du warst wahrscheinlich gerade irgendwo. Ich habe keine Ahnung.
Aber da hast du auch eine riesen Fatsche gemacht.
Das war eine Überraschungsparty für mich. Ich wusste, dass es eine geben wird, aber das Line-Up und alle Acts und so wurden sozusagen ohne mich engagiert. Aber mir ist gerade aufgefallen, kennt ihr das, wenn ihr immer dachte, dass jemand älter ist als man selbst und dann ist man ganz schockiert. Das hatte ich nämlich gerade, ich dachte gerade so, du bist 30 geworden. Und ich dachte immer, du bist älter als ich. Und das hat mich jetzt gerade ein bisschen betrübt irgendwie.
Ja, warum betrübt?
Weil ich komme mir dann irgendwie, ich möchte jetzt nicht sagen, alt vor, aber ich komme mir alt vor, weil ich mir denke, kennt ihr das, wenn Leute irgendwas erreicht haben, auch wenn man selber was erreicht hat, sind Leute automatisch, die was erreicht haben, im Kopf abgespeichert als erwachsene, große Menschen, die größer sind als man selbst. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe das. Ah. Jetzt interessiert mich aber ganz kurz auch noch, Steffen, bist du auch etwa jünger als ich?
Ich bin etwas älter als Felix.
Ja, das heißt, wie alt?
Ich bin 33.
Gut. Ja.
Wie?
Fühle ich mich jetzt einfach ein bisschen besser.
Aber ich werde immer älter, aber ich kenne das auch, dass man, passiert einem auch jetzt öfters, je älter man wird, dass man wirklich denkt so, boah, der ist auf jeden Fall älter oder genauso alt und dann irgendwie 5 Jahre jünger oder so, was man, bei Finn Kliman dachte ich immer, ja, der ist ja auch schon irgendwie so Mitte 30.
Wie alt ist er denn?
Ja, damals war er 27 oder 28, als wir in der Sendung hatten, dieses Jahr. Also der ist noch nicht 30, oder? Ich weiß nicht.
Aber ich meine, ich finde aber auch ehrlich gesagt, das ist alles so ein bisschen...
Das ist alles nur Schall und Rauch.
Naja, aber ich meine...
Aber es beschäftigt einen irgendwie als trotzdem mittlerweile.
Ich würde jetzt einfach sagen, dass wir sind einfach ein Alter. Und für ein Klima würde ich irgendwie auch so als...
Ja, aber umso älter man wird, da kommt es aufs Jahr an. Ja, wie, ja. Der ist jünger, das kann doch nicht sein, ich so Arschloch.
Ich fühle das, was du meinst. Komm mal erstmal in unser Alter. Du musst mir erstmal die 30 so ein bisschen verarbeitet haben. Okay. Weil dann wird das später immer mehr eine Rolle irgendwie.
Weil früher waren immer alle älter, auch in den Filmen, das waren alle alte, ältere Schauspieler. Ja, und wenn man jetzt, stimmt. Zum Beispiel, ja genau, eine Sache, die mir letztens aufgefallen ist, die ich ziemlich krass fand, wo ich sehr schockiert war, da gibt es auf so einem Streamingdienst so eine Doku über Filme. Und da war eine Doku über Stirb langsam 1. Und Bruce Willis war damals für mich schon ein alter Mann. Und er war aber um die 30, als der den ersten Film gedreht hat. Also er war jünger als ich, als er Stirb langsam 1 gedreht hat. Das war so, no way, scheiße, Alter. So alt bin ich schon. Ich bin schon älter als damals Bruce Willis, ey.
Okay.
Crazy.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde mich jetzt so 100.000.000 Mal cooler, als ich mich vor 10 Jahren fand. Also ich habe neulich mal mit jemandem diskutiert, oder nicht diskutiert, aber darüber gesprochen, der so meinte, boah, ich will am liebsten für immer 22 bleiben, so, oder ich will so sein wie damals mit 22. Und ich fand mich mit 22 jetzt rückblickend betrachtet so kacke und so doof, dass ich einfach, also ich will gar nicht mehr Anfang oder Mitte 20 sein. Ich finde mich jetzt 100 Mal cooler, als ich irgendwie, also wirklich.
Ich kapiere das zu 100% und würde ich auch genauso unterschreiben, aber ich würde halt trotzdem gerne diese Zeit. Also weißt du, ich würde gerne so sein, wie ich jetzt bin.
In dieser Zeit.
So, also weißt du, dieses, ich werde wahrscheinlich für immer, wird wahrscheinlich 2012 so das krasseste Jahr meines Lebens sein, mäßig. Weißt du, und ich finde es so schon ein bisschen komische, also jetzt nicht, dass ich da die geilste Version von mir war, 2012, aber ich habe einfach das war, glaube ich, das schönste Jahr meines Lebens. Und es war einfach 2012. So, und das ist einfach, also weißt du, das ist irgendwie auch ein bisschen traurig, dass es so...
Ich glaube aber, es könnte noch unter anderen Umständen ein anderes schönstes Jahr deines Lebens geben, mit ganz anderen Dingen, wer weiß, ne? Es
kommen noch so viele schöne Dinge auf dich zu.
Voll.
Also ich muss sagen, das jetzt,
Kinder.
2019 fand ich jetzt, war schon...
Ist ein bisschen rangekommen an die 2012.
Also ich habe auf jeden Fall ziemlich abgefahrene Sachen erlebt und so gemacht. Und diese Solo-Album-Sache und so, das war ja trotzdem nochmal so was ganz Aufregendes, was ganz, ganz Neues nochmal, so eine ganz neue Herausforderung. Und dann mit dem Laden und jetzt so diese erste Tour, also das war schon...
Man geht ja ganz anders ran. Früher wärst du halt noch vielleicht ein bisschen, hättest du vielleicht gar nicht so mit dieser Gewissenheit oder... Könntest du jetzt vielleicht gar nicht so genießen können. Es wäre alles vielleicht auch cool und aufregend, aber jetzt macht man so gewisse Sachen
aber ich mein,
mit
so,
einem gewissen Blick zurück und kann das manche Sachen viel besser genießen oder gibt halt einen Scheiß auf viele Sachen, macht sich halt Gedanken um andere Sachen.
Habt ihr zufällig schon mal, ich muss gerade dran denken, weil du so davon, deine Augen funkeln, so wenn du davon sprichst, und ich neige tatsächlich selber sehr doll zur Nostalgie und manchmal sogar so ein bisschen zur schmerzhaften Nostalgie, dass ich dann auch immer so denke, oh, das war immer so toll und das war so krass, und ich bin aber auch so ganz viel in der Zukunft, ich will das und ich will das und ich will das, und es hat mich teilweise so belastet, dass ich angefangen habe, so mich mit Literatur zu befassen, die das so ein bisschen thematisiert, und es gibt ein Buch, keine Ahnung, ob ihr das kennt. Kennt ihr diesen Eckhart Tolle? Schon mal davon gehört?
Nein.
Egal, das Buch heißt Jetzt, ganz plakativ. Mhm. Und da geht es halt darum, dass man versuchen muss, oder nicht versuchen muss, aber versuchen kann, um glücklicher zu werden, das wirklich nur noch im Jetzt zu leben. Das klingt jetzt erstmal total plump, aber das ist unglaublich, wie der Typ das bei mir geschafft hat, durch immer wieder Wiederholungen mein Vergangenheits-Ich und mein Zukunfts-Ich ganz, ganz leise und ganz, ganz klein bei mir zu machen. Und das ist gerade noch ein Prozess, in dem ich mich befinde, aber ich versuche das gerade extrem doll, einfach wirklich nur noch ich zu sein im Hier und Jetzt und die Vergangenheit und die Gegenwart, soweit ich das kann, auszuschließen. Aus allem, aus all meinen Emotionen und dadurch entsteht auch gar nicht mehr so ein, oh, das war so ein tolles Jahr oder so, sondern es ist alles sozusagen hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin und alles wird mich irgendwo hinbringen, wo es mal ist, aber das spielt alles keine Rolle, nur halt hier und jetzt. Ich kann es leider jetzt nicht so schlau erklären, wie dieser Mann das macht.
Doch. Also ich finde schon, ich verstehe, was du meinst auf jeden Fall.
Der Ansatz hilft mir auf jeden Fall gerade sehr. Ich weiß jetzt nicht, du hast ja vielleicht gar kein Leiden damit so, aber ich
habe ich finde es gar nicht so schlimm, wenn man so denkt, Mensch, wenn man sich mal erinnert an eine schöne Zeit, aber wenn quasi diese sowohl Erinnerung als auch diese, ah Mann, ich muss aber noch das und das erreichen oder das und das machen oder so, wenn das dann quasi diesen Moment in der Gegenwart zerstört so oder den irgendwie kleiner macht oder so, das ist echt dann ein bisschen blöd.
Das Allertollste daran ist bei mir momentan zum Beispiel, früher habe ich mir immer bei allem Sorgen gemacht, so, ja, wenn ich das jetzt nicht hinkriege, was passiert dann und was könnte das nächste sein? Und jetzt bin ich gerade an so einem Punkt, wo ich sage, das sind alles Probleme von Zukunftslotti, so. Das ist ja gar nicht mein Problem.
Auch mein Ziel. Lass das mal in Zukunft, Steffen.
Das ist halt wirklich...
Das erinnert mich an unsere Festivalsommer. Wenn wir immer gesagt haben, so, ja, wir lassen den Nightliner einfach abfahren, aber wie kommen wir denn morgen zurück? Wie kommen wir morgen zurück nach Chemnitz? Felix, das ist das Problem vom Zukunftssteffen, das Problem vom Zukunftsfelix. Das ist doch nicht unser.
Wird gefeiert. Scheiß drauf, was morgen.
Oder beim Puls, wo wir hingefahren sind und vom Zukunftssteffen und vom Zukunftsfelix schon mal den Schnapsberg getrunken haben.
Ihr habt das schon ein bisschen weiter durchgespielt als ich das Zukunftsgame.
Wir haben den Schnaps rausgefeuert. Wow. Ey, hier, wir spielen doch morgen hier ein Konzert. Drückt mal den Schnaps
auf. Wow. Ich dachte, ich kann euch jetzt hier irgendwas, aber nee, okay. Ihr seid mir schon ein paar Schritte
vor. Wir haben unsere zukünftigen Versionen bestohlen. Ihr habt schon den Backstage geplündert von den Zukunft.
Ich bin gespannt, ob wir irgendwann die Quittung dafür bekommen von der Zukunft. Aber ja, ich finde auch, dass man, wenn man so zurückblickt auf gewisse Geschehnisse oder so, man guckt immer viel positiver zurück und mit einem anderen Erinnerung, Gefühl, als damals war, glaube ich auch oft.
Aber das finde ich was voll Schönes.
Das ist ja cool, wenn nur die schönen Sachen halt hängen bleiben. Was vielleicht nicht so cool war, hat man vergessen. Ist ja auch schön. Deswegen redet man ja dann nochmal gerne so von früher. Weißt du noch damals, was wir da haben?
Ja.
Aber es ist dann, man darf sich nicht davon täuschen lassen, dass es früher halt schöner war. Dann verfällt man halt auch immer in diesen Sprech. Damals war einfach alles besser als jetzt.
Ja, genau. Und wenn man immer so, wenn so, ja, finde ich auch voll.
Wenn man halt immer so eine Sehnsucht hat, die einen so treibt nach eben etwas, was mal da war oder nach etwas, was sein könnte, dann wirst du halt niemals wirklich in diesem Moment spüren, was eigentlich gerade da ist. Und das ist etwas, was ich auf jeden Fall gerade, wo ich ganz, ganz doll dran arbeite und auch sage, selbst wenn sich manche Gefühle im Hier und Jetzt vielleicht schwer anfühlen, denke ich trotzdem so, also das, was daraus noch entstehen könnte, spielt jetzt genauso wenig eigentlich eine Rolle wie das, was es vielleicht verursacht hat, sondern ich kann irgendwie gerade damit besser umgehen, weil es einfach, es wird jetzt, glaube ich, sehr pathetisch. Ich beende das an dieser Stelle, aber ich freue mich, dass ich Gegenwartslotti? Ich bin ganz voll und ganz gerade Gegenwartslotti. Das ist schön.
Okay, wir sind hier Gegenwartsradio mit K.
Ja, das Lustige ist, die Sendung wird in der Zukunft ausgestrahlt. Oh, wow. Und wenn ihr die Sendung hört, dann spricht ihr Vergangenheitslotti, Felix und Steffen.
Wahnsinnig.
Okay,
crazy.
Lotti, was ist dein Platz 2? Vis-à-vis ist im Studio hier bei Radio mit K, Steffen Israel und Felix. Wir sind zu dritt heute. Und was war dein Platz 2 des Songs des Jahres?
Auch wenn es jetzt ein bisschen langweilig ist, weil Tua schon da war, aber ich kann...
Es tut mir leid, dass ich das vor...
Es tut mir leid, ich komme nicht...
Tua war
zu Recht.
Da? Wo war...
Also es tut mir wirklich leid, aber ich bin und bleibe, egal wie groß du jetzt Tua-Fan geworden bist oder du Tua-Fan sein magst, ich bin für immer und ewig der größte Tua-Fan der Welt und deswegen muss ich mir einen Tua-Song
wünschen. Ich hasse Tua, ja.
Na gut, das ist schön für dich.
Aber deswegen hast du ihn ja auf Platz 3 und ich nur auf Platz...
Bei mir ist auf Platz
2 und ich hatte ihn auf Platz 3, deswegen...
Und es ist bei mir System geworden, auch wenn ich das Album auch großartig finde und Dana ist eigentlich mein Lieblingslied vom Album gewesen, aber System hat mich jetzt einfach so auf den letzten Metern dieses Jahres so
weggeklatscht. Da haben wir schon mal in deiner Sendung drüber geredet, wie faszinierend es ist, dass der quasi nach seinem Album nochmal wie so eine Mini-EP raushaut, wo auch nochmal Songs drauf sind, die unglaublich gut sind.
Erinnerst du dich, wir haben ja noch drüber diskutiert, dass wir beide gesagt haben, ja, der wird die doch bestimmt schon lange irgendwo rumliegen haben, diese Songs, weil das ja total Tour-untypisch ist. Dann habe ich ihm nach der Sendung geschrieben, meinte, Felix und ich wollen gerne wissen, wann hast du diese Songs gemacht? Und dann hat er geschrieben, ja, jetzt gerade. Und ich so, was? Und dann hast du die jetzt rausgehauen? Ja. Es ist Tour, ist neu geboren. Ich weiß nicht, was da für ein Knoten geplatzt ist, aber das ist unfassbar. Ich bin so froh.
Ich bin auch froh und bin auch ein bisschen neidisch. Gebe ich gerne zu.
Auf Tour oder auf seinen Platz 2?
Nee, auf Tour und auf dieses, dass er das so kann.
Aber das hat er auch 85 Jahre nicht gekonnt, ne? Also deswegen gönn es ihm jetzt.
Ich gönne, aber bin noch ein bisschen neidisch.
Vielleicht braucht es bei dir noch ein bisschen.
Anerkennung auch.
Radio mit K. Einmal im Monat bei MDR Sputnik, Fritz, Puls und 1Live.de. Und immer als Podcast.
Radio mit K, Steffen Israel, Felix Brümmer, das bin ich, oder Kummer dieses Jahr. Und vis-à-vis. Wir sind heute hier und machen eine kleine Weihnachtssendung. Vor uns steht so ein kleiner Weihnachtsbaum. Wir haben ein bisschen ein paar Süßigkeiten.
Gebäck.
Das habe ich heute noch aus Wien mitgebracht. Salzgebäck.
Hm. Aber das wäre ein Albtraum, das jetzt zu essen, ne?
Warum?
Also, wenn
bei uns ist alles erlaubt.
Ich hab ein Problem, ich habe Misophonie.
Was heißt das?
Für mich das bedeutet, dass man so eine Geräuschüberempfindlichkeit hat. Für mich, würde ich jetzt Radio hören und würde euch dabei hören, wie ihr diese Cracker in eurem Mund zercruncht, ich würde euch hassen und das Radio ausstellen.
Oder
und
ich habe jetzt schon nebenbei genascht.
Oder du würdest dafür viel Geld bezahlen und es wäre dann so ASMR. So. Es gibt Leute, die werden da sexuell stimuliert, weil so, wenn man so.
Weißt du was? Also, oh Gott, hör auf.
Wenn,
bitte,
wenn man den Gain bitte. So ganz hoch dreht, dann.
Oh, hör auf, bitte. Das Ding ist wirklich, ich bin ein sehr harmonischer Mensch und sehr pazifistisch eingestellt, aber wenn es um diese Geräusche geht, die Menschen machen, wenn sie kauen, also schmatzen, atmen, schlürfen, Kaugummi kauen, Cashewnüsse essen, Albtraum, dann ich kriege
aber ist
wirklich.
Ist das nur bei Cashews oder besonders?
Cashews, weil die haben so einen, das hat so ein schmatzendes, ekliges Knacken und Schmatzen in der Konstellation. Ich werde wirklich so wütend, dass ich Menschen, die ich liebe, wirklich gerne mit dem Kopf gegen die Wand
schlagen. Also bei mir ist es halt so, dass wenn ich esse mit anderen, ist alles okay. Aber sobald ich nicht esse und andere essen und dann höre ich auch so Kaugeräusche, das ist manchmal, dann fängt man an, sich so darauf zu konzentrieren und hört das eigentlich nur das. Und das finde ich auch manchmal tierisch nervig.
Ja. Wie ist mit Schnarchen?
Ganz, ganz schlimm.
Also ich schnarche ja selber. Also ich könnte nicht mit mir zusammen sein.
Also ich fühl mich weißt du, wie doll du schnarchst? Also was für ein Ausmaß ist das?
Na, das variiert mit der Menge an Alkohol, die ich getrunken habe. Also wenn ich übelst fertig bin, ne, wenn ich so den ganzen Tag und eine lange Nacht oder so und ich fall so ins Bett, so einfach so todmüde vom Tag oder so, da schnarche ich am meisten. Wenn man so am total, wenn es quasi alles so so abfällt, da schnarche ich dann.
Aber hast du das mal irgendwie aufgezeichnet oder so, um dir das mal anzuhören?
Nö, aber das sagen mir immer mal Leute. Also ich hab so.
Die lügen doch alle, Felix.
Die wollen mich alle runtermachen.
Aber hast du mal ausprobiert, so eine Nasenklammer, gibt es so Schnarchklammern und sowas?
Nee, aber also ich habe mich da auf jeden Fall schon informiert, mal relativ intensiv, wo ich eine Zeit lang, wo ich mit jemandem, der das halt auch irgendwie schwierig fand. Das ist halt einfach, also irgendwann, da gibt's dann so Kissen und irgendwelchen Quatsch und so.
Kissen aufs Gesicht, ja.
Nee, aber ich Hut ab vor allen Leuten, die mit mir zusammen in Urlaub fahren oder so in der Nightliner-Koje Zeit verbringen können und so.
Ich finde, das ist wirklich ein Zeichen dafür,
dass das ist eigentlich nicht immer. Das,
obwohl jetzt, wenn ich das sage, was ich gerade sagen wollte, dann würde das in Frage stellen, was du da mal hattest und das ist ziemlich fies. Aber ich habe gerade so drüber nachgedacht, dass das schon bei mir ein Zeichen von ganz großer Liebe auch ist, wenn man das erträgt, dass jemand neben einem schnarcht. Das so. Also da hatte ich schon Momente, wo ich selber überrascht war und dann dachte, oh, ich mag diese Person doch wohl offensichtlich tausendmal mehr, als ich dachte, wenn das für mich kein schreckliches Geräusch ist, wenn der Mensch schnarcht.
So. Genau, das glaube ich nämlich, das ist so ein bisschen die Theorie auch von meiner Mutter. Die Theorie von meiner Mutter, Thema krank werden, was wir vorhin hatten. Die Theorie von meiner Mutter ist, wenn man jemanden liebt, ne, also auch die mütterliche Liebe zu einem Kind ist so, macht einen quasi immun gegen die Krankheit. Also du kannst dich quasi nicht bei deinem Kind anstecken mit Erkältung oder so, weil du einfach da ist so viel mütterliche Liebe da. So dass,
das ist natürlich dann hart, weil ständig stecken sich Mütter und Kinder gegenseitig an.
Die lieben sich halt nicht sehr.
Okay, gut zu wissen.
Ja. Nee, aber ich glaube im Endeffekt, man müsste dann einfach in unterschiedlichen Schlafzimmern schlafen.
Aber das finde ich ganz schlimm. Paare, die nicht in Schlafzimmer, tut mir leid, an alle, die jetzt zuhören und die das so machen, sorry.
Donald Trump und seine Frau, weil denen geht das auch. Und die führen eine glückliche Ehe.
Ey, das... Ich weiß, auch selbst in meinem Umfeld machen das Leute so, aber für mich wäre das ein Albtraum. Dieses Einschlafen zusammen und Kuscheln und zusammen aufwachen und kuscheln und so, das gehört einfach dazu. Das finde ich ganz schlimm, wenn das nicht mehr da ist. Das finde ich schrecklich. Dann kann man auch Kumpel sein miteinander.
Ja, keine Ahnung. Also finde ich nice, dass das der Punkt ist, der Leute von Kumpels zu Partnern ist und nicht ein anderer Punkt.
Da hört es halt auf.
Ich weiß, was du meinst, aber Steffen und ich, ne, wenn wir uns mal wieder eine Koje teilen, ne?
Wirklich schlafen zusammen in einer Koje?
Das sind schon Spaßmaßnahmen.
Was?
Einfach damit
sonst nichts zu bedeuten.
Aber erstmal, ihr schlaft freiwillig in einer Koje?
Ja, ich sag mal so, es gibt Menschen, mit denen wir in Kojen schlafen, so, ne? Und wenn man halt so in so einer, also ich finde, das ist halt wirklich platzmäßig relativ eng, ne?
Ja.
Also es ist für eine Person völlig ausreichend, für zwei Personen so auf Dauer, das ist wirklich belastend, so. Und da ist
gerade nur 80 Zentimeter sind die Kojenbreite.
Und ich bin 1,90 Meter schon mal lang, ne? Und da kann durchaus eine Lösung sein, sag ich mal, wenn Steffen und ich, ne? Also wenn wir schlafen quasi kuschelnd ein, ne? Und
dann, Löffelchen.
Löffelchen, wir schlafen so ein bisschen so ein. Und dann wache ich aber, sobald mein Arm dann irgendwann so abgestorben ist, wache ich auf und dann rolle ich mich rüber in die andere Koje und dann schlafe ich da quasi die Nacht durch sozusagen und früh, ne, da gehe ich wieder zu Steffen rüber und dann wachen wir so gemütlich zusammen auf.
Das ist ja sehr süß. Ihr müsst euch sehr lieb haben.
Aber ich meine, da kann man die ganze Nacht stabil jeder für sich pennen.
Nee, das finde ich aber trotzdem, also für mich ist es immer noch unromantisch. Für mich ist es immer noch ganz traurig. Da fehlt dann auch das gemeinsame.
Ganz traurig. Im Schlafe.
Dann stell mal vor, du wachst auf und dann ist der Mensch weg. Das ist doch scheiße. Und nee.
Okay. Na gut, haben wir das geklärt, Leute. Ich würde sagen, wir spielen jetzt nochmal Platz 2 der Songs des Jahres von Steffen Israel.
Sehr gerne. Muss ich kurz auf meinen Zettel schauen, da ist alles notiert. Auf Platz 2 habe ich eine Band, Moses and the Firstborn. Die hatte ich auch schon mal gespielt dieses Jahr, aber das ist ein Jahresrückblick.
Dass du nicht Blood Orange gespielt
hast. Du bist doch verrückt, kann ich doch nicht immer spielen. Auf Platz 2, genau, Moses and the Firstborn. Und die haben wirklich einen Mega-Hit dieses Jahr rausgebracht. Und selbst Spotify hat die Erkenntnis erlangt, dass es ein Song des Jahres für mich war.
Es gibt auch Deezer und es gibt auch Amazon Prime und es gibt auch
Disney Plus.
Ja.
Egal.
Und Max Dome.
Ein ziemlich cooler Song. Ich will jetzt auch gar nicht drüber reden. Ist egal.
Aber das ist tatsächlich ganz interessant. Ihr habt das sicherlich auch diese ganzen Jahresrückblicke gesehen in eure Timeline von Leuten, was die so für Songs und so. Ja, also das ist quasi jeder. Hat ja jetzt seinen eigenen Jahresrückblick. Steffen, macht das jetzt unsere Jahresrückblick?
Nee, weil das ist ein Ratschlag bei dieser Spotify, aber hier ist der einzig wahre. Für alle.
Die Leute sehnen sich nach Objektivität, ne? Und die können nur wir hier bei Radio mit K den Menschen bieten.
Genau. Und deswegen vertraut uns, das ist euer Platz 2 dieses Jahres. Moses and the Firstborn mit Sad Supermarket Song.
Radio mit K. Einmal im Monat bei MDR Sputnik, Fritz, Puls und 1Live Digi. Und immer als Podcast. Kapitel 2. Radio mit K. Es ist ein eiskalter Nachmittag. Hier.
Im Dezember.
Im Dezember im Fräulein Fritz.
Draußen stürmt es. Da wir haben den Schnee abgeklopft von unseren Stiefeln. Wir haben die Tür zugezogen, sind rein ans Kaminfeuer. Und der Trainer hat schon vis-à-vis auf uns gewartet.
Euer kleiner Weihnachtsengel.
Aufgeschlagen mit so einem riesengroßen, dicken Wälzer auf ihrem Schoß. Und Steffen und ich, wir haben jetzt so Hände, die so pritzeln, wenn es draußen kalt war. Und jetzt kommt man rein, weißt du, dass die Hände erstmal so, die Hände tun ganz doll weh, aber gleich wird's wieder angenehm.
Gleich umwärmt von der Kakaotasse.
Genau, wir haben so mit Marshmallow so, wie gesagt, uns schon alles hingestellt, auch so Spekulatius und so.
Aber nur leise, keine Cashewkerne sind zu sehen.
Und
nur ganz leise.
Auch nur ganz leise kauen, ganz
leise. Nur so ganz leise.
Wenn überhaupt kaut, eigentlich nur darf man so in den Kakao so eintunken. Aber so wenig wie möglich Schmatzgeräusche machen. Denn ansonsten, jedes Mal, wenn Steffen und ich so abbeißen mit Spekulatius, hebt vis-à-vis den Blick streng vom Buch hoch und schaut uns so mit so mahnendem Blick an. Und wir wollen aber ja unbedingt, dass vis-à-vis weiterliest, weil wir es uns so gemütlich machen, weil es so gemütlich ist in unserer kleinen Berghütte hier, die wir uns eingerichtet haben.
Jetzt
in Kreuzberg.
Ist das jetzt eigentlich der subtile Hinweis, dass ich jetzt vorlesen soll? Oder
der war sehr subtil.
Ja.
Nee, also wenn du noch Vorbereitungszeit brauchst, kannst du die auch noch nehmen. Also, wir haben einen Sack voller Geschenke gehabt. Wir haben einen Sack voller Geschichten. Steffen hat den ganzen Zettel noch voll mit Themen und so. Aber natürlich würden wir gerne heute auch...
natürlich wollen wir gerne was hören von deinem...
Genau, sollten wir erstmal erzählen, was ich dann vorlese, ne, wenn ich irgendwas vorlese.
Ja, wir können es ja nochmal kurz... Oder willst du erzählen, was du da... Die letzten 3 Jahre, was dazu führte, dass du an einer massiven Grippeerkrankung
und in ein massives psychisches Loch gefallen bin.
Was ich aber ja gelohnt habe. Ja, erzähl doch mal.
Ja, also um es ganz kurz zusammenzufassen, ich hatte immer den kleinen verrückten Traum, eine Schriftstellerin zu sein, eine Autorin zu sein, aber das war immer eher so ein kleiner verrückter Gedanke und ich habe mich nie so richtig getraut. Und dann habe ich die Möglichkeit bekommen von einem großen Streaming-Dienstanbieter, der mir gesagt hat, so, ey, du könntest ja mal irgendwie...
Sportfrei heißt er.
Danke, Teile.
Wir könnten ja mal was zusammen machen und dann habe ich vorgeschlagen, ich könnte ja so ein verrücktes, fiktives Hörbuch schreiben und das dann auch selbst einlesen. Und das war meine Idee, das so hörbuchserienartig aufzuziehen und dann habe ich daran jetzt die letzten, glaube ich, 3,5 Jahre oder so gearbeitet und 2 Staffeln sind schon draußen gewesen das letzte Jahr und vor 2 Wochen oder so kam halt die 3. Staffel jetzt raus und damit ist das auch beendet, diese Geschichte. Und es ist sehr verrückt, weil das so ein bisschen tatsächlich mein berufliches Lebensprojekt bislang ist und mir verrückterweise einfach mehr bedeutet als alles, was ich bislang so gemacht habe in meinem Leben. Und ich bin da drin sehr aufgegangen, aber gleichzeitig halt auch, deswegen meine ich, bin ich ganz ehrlich, deswegen bin ich gerade so ein bisschen leer und muss mich so wieder zusammenpuzzeln, weil ich das Gefühl habe, ich habe so alles von mir die letzten Monate da reingesteckt, dass ich gar nicht mehr so richtig selbst existiere, so dramatisch das jetzt auch klingt. Aber ich habe so eine Art Method Writing betrieben. Also ich habe mich monatelang alleine zu Hause eingesperrt, habe mit niemandem mehr Kontakt gehabt, habe jeden Tag 17 Stunden geschrieben und...
Ach, bist du dann auch irgendwo hingefahren, so auf eine verlassene Berghütte?
Das habe ich die Jahre davor, also für die anderen beiden Staffeln habe ich das gemacht. Diesmal habe ich mich einfach alleine zu Hause eingesperrt und das hat es noch schlimmer gemacht, weil ich wusste ja, direkt um mich rum, überall sind eigentlich all die Menschen, die...
Berlin lenkt ja voll.
Total. Und auch so zu wissen, meine Familie ist da, meine Freunde sind da, alle wollen mich sehen, alle sind auch schon total vernachlässigt und ich sitze alleine jede Nacht, jeden Tag alleine im Dunkeln da und schreibe und schreibe und schreibe und schreibe und mache halt nichts anderes mehr. Das war schon sehr, sehr verrückt. Aber es ist, glaube ich, hat sich auch alles gelohnt.
Mhm. Weil du gerade gesagt hast, dass es dir mehr bedeutet als alle Sachen, die du vorher gemacht hast. Das ist ja interessant, weil die Sachen, die du vorher gemacht hast, ja trotzdem einen ziemlichen Einfluss ja trotzdem auch haben. Oder du hast Sachen verarbeitet, die du vorher gemacht hast, in diesem neuen Lebensprojekt, was ja auch irgendwie eine total interessante Art ist, damit abzuschließen und das so nochmal so zu verarbeiten. Also die Geschichte, die da erzählt wird, handelt ja von einer
Moderatorin,
wo man Sachen erkennt oder wo Sachen eingeflossen sind, offensichtlich, die du ja auch so beobachtet oder irgendwie erlebt hast, so in deiner Zeit.
Hast du komplett recht. Also es gäbe dieses Projekt nicht und es gäbe diese Geschichte nicht, wäre ich nicht vis-à-vis bei 16 Bars oder vis-à-vis bei Fritz oder wo auch immer gewesen. Ich habe tatsächlich eigentlich teilweise nicht nur Sachen davon beeinflussen lassen, sondern ich habe teilweise Geschichten, die passiert sind, eins zu eins so aufgeschrieben, nur mit abgewandelten Orten und Namen. Stimmt, weil mir ist gerade auch aufgefallen, wir haben ja gar nicht gesagt. Also es geht tatsächlich eben um eine Moderatorin, die sich einschleust bei einem Hip-Hop-Magazin, weil sie vorhat, den erfolgreichsten Rapper Deutschlands umzubringen. Das ist der Plot. Das ist natürlich auch witzig, weil alle seitdem mich die ganze Zeit fragen, welchen Rapper ich denn umbringen wollte. So, soweit ist es nicht gekommen, aber tatsächlich, du hast wirklich recht, es sind so viele Parallelen auch zu mir und wirklich zu meiner Moderationskarriere, dass das eine auf das andere total aufbaut. Aber trotzdem ist es so, ich glaube, bei allem, was ich zuvor gemacht habe, dieses Interviewen und auf der Bühne stehen, ich glaube schon, dass ich das ganz gut mache und vielleicht auch an manchen Stellen besser mache als andere, aber trotzdem finde ich, das können ganz viele Leute. Ganz viele Leute können sich hinstellen, können irgendwas anmoderieren, Leute können anderen Leuten Fragen stellen und viele machen das halt gut, so wie ich das auch gut gemacht habe. Aber dieses, sich eine Geschichte auszudenken und eine Welt zu erschaffen, diese Geschichte konnte sozusagen nur ich erzählen und ich habe niemand anderen sonst dazu gebraucht, sondern ich habe das zu 100.000% alleine gemacht. Jedes einzelne Wort habe ich selbst aufgeschrieben und eingesprochen und ich glaube, deswegen bedeutet das mir halt irgendwie auch mehr, weil das so wirklich zu 1000% nur aus mir herausgekommen ist.
Ja, geil. Wir werden gleich davon hören. Wir können ja vielleicht noch einen Song spielen.
Mhm. Ich habe auf jeden Fall ein paar Fragen, aber wollen wir erstmal einen Song spielen, dann hören oder?
Genau, einen Song spielen und dann möchten wir uns der Zukunft zuwenden, der Gegenwart und möchten gerne von deinem neuen
Hörbuch-Serie?
Hörbuch. Die neuesten Staffel einen kleinen Auszug hören.
Sehr, sehr gern. Wir essen dran mit dem Song.
Du bist Platz 2.
Ich bin dann, ich spiele Lana Del Rey. Ich habe schon eine Million Mal gespielt. Aber es ist wirklich immer wieder...
Hope is dangerous.
Ja, genau. Oh. Das ist mein Platz 2.
Boah, den hätte ich auch gewählt. Finde ich großartig.
Also auch, weil es ein unglaublich guter Titel ist. Ja. Hope is a dangerous thing for a woman like me to have, but I have it. Das ist der Titel des Liedes. Ist wirklich ein fantastisches Album. Wieder unglaublich gut. Ich habe schon 1000 Mal gesagt in der Sendung. Ich bin einfach riesengroßer Fan.
Aber hast du sie schon mal live gesehen?
Nee, möchte ich auch gar nicht.
Okay, bitte tu es auch nicht.
Möchte ich auch gar nicht. Ja. Das ist mir absolut bewusst.
Darf ich nur eine Sache dazu sagen? Ja. Sie hatte beim Konzert eingespielten Applaus. Das war...
Über die Anlage?
Über die Boxen. Es war nichts. Der Song war vorbei. Die Leute waren so ein bisschen so, weil sie die ganze Zeit auf so einem Heroin-Modus gesungen hat und alle waren so ein bisschen irritiert. Keiner klatscht und dann kommt die ganze Zeit aus den Boxen. Lana, 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 Lana. Und die Leute stehen alle da und gucken und ich war so, das kann nicht wirklich passieren. Und es ging das ganze Konzert so, es war schrecklich. Es war ganz fürchterlich. Aber trotzdem liebe ich sie, aber ich werde mir nie wieder ein Konzert von ihr
anschauen. Ja, also so ein bisschen habe ich das ehrlich gesagt mir schon gedacht, gibt es so ein paar YouTube-Aufnahmen von Konzerten, das muss ich nicht unbedingt sehen.
Diesen Live-Auftritt in der Sendung, wo so, do
you? Stimmt, das habe ich, wir haben ja sogar mal einen Auftritt gesehen von ihr, seitdem haben sich dann immer Karl und Steffen immer lustig gemacht über meine Lana. Aber ich finde, dass ihre Leistung, ihre Fähigkeit, dass sie wirklich seit 2012 durchgehend einfach großartige Musik macht und jetzt auch wieder dieses Jahr ein tolles Album rausgebracht hat. Und ich hätte viele Songs nehmen können, aber ich habe mich für den
mit dem längsten Titel entschieden.
Genau.
Radio mit K. einmal im Monat bei MDR Sputnik, Fritz, Puls und 1Live.de. Und immer als Podcast.
Platz 2 der Songs des Jahres bei Radio mit K, hier bei mir, bei Felix Kummer, in meiner Liste, ist Lana Del Rey mit Hope is a Dangerous Thing for a Woman Like Me to Have, But I Have It. Ja, ey, fantastisch. Wir sind immer noch nicht nur zu zweit, Steffen, sondern wir haben auch Vis-a-vis hier am Start, die uns die Ehre erweist, heute in unserer weihnachtlichen Sendung uns das vorzulesen.
Es ist aber nicht ganz so weihnachtlich vom
ja, Inhalt. Aber in unserer
Stimmung ist doch schon.
Ich muss sagen, ich komme so langsam rein in diesen Weihnachtsvibe. Ich komme gerade wirklich buchstäblich von Tour. Ich habe gestern das letzte Konzert meiner Tour gespielt und bin jetzt zurück in Town und werde jetzt nach dieser Sendung
Seele baumeln lassen.
Noch eine Kleinigkeit machen. Ich mache morgen noch ein Musikvideo. Dann werde ich noch bei Audio und Jessin bei ihrem Weihnachtskonzert als Special Guest auftreten. Und dann fahre ich dann hier Driving Home for Christmas. Dann geht's zurück nach Chemnitz und dann ab 20. werde ich dann nichts mehr machen. Handy aus und Beine hoch und nur noch ganz in den Wanst und Rotkraut und Klöße. Und
ich frage mich, wann du die Zeit hast, Geschenke zu besorgen.
Willst du die Wahrheit wissen über meine Geschenke?
Jeder kriegt eine Schallplatte von dir.
Ich zieh das gnadenlos durch. Geil. Ich verschenke Merch und verschenke
das Platten. Das ist ja auch, der freut sich. Mache ich auch gerne Kraftclub-Zeug, weil die freuen sich auch. Weil die würden sich das auch gerne kaufen. Denken sie, ich muss mir das ja nicht kaufen, weil Steffen könnte es ja vielleicht, trauen sich aber auch nicht zu fragen. Und dann schenke ich denen das einfach und dann sind alle glücklich.
Ja, und also ohne Scheiß, auch meine Großeltern, die freuen sich auch über so ein Kummer-Shirt.
Da steht ja mein Name drauf.
Noch so ein Vorteil. Diesmal kann ich ja Merch verschenken in meiner Familie, wo für alle der Familienname draufsteht. Ja. So, okay. Lotti, bitte lies uns doch was vor. Steffen und ich, wir machen es uns gemütlich, wir legen es hin, versuchen nicht zu schmatzen und
versuch den heißen Kakao auch nicht so laut zu schlürfen.
Oh, schlürfen ist wirklich ganz,
noch schlimmer.
Ganz oben. Schlürfen ist noch schlimmer als schmatzen, tatsächlich. Ich habe eine Stelle rausgesucht aus dem ersten Kapitel, das heißt Geist, das erste Kapitel von der dritten Staffel des allerletzten Interviews. Übrigens, ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe, ich habe ja wieder ein Intro- und Outro-Sprecher. Die letzten beiden Staffeln hat das Bowser gemacht und dieses Jahr ist mein neuer Intro-Sprecher, das habe ich noch nirgendwo gesagt, sage ich jetzt hier, weil die Leute erkennen es gar nicht, OG Kimo ist mein neuer Intro- und Outro-Sprecher.
Da bist du gerade drauf gekommen wie ein Geist.
Ja, weil die Kapiteltitel sind nach Alben benannt und verrückterweise ist das Kapitel 1 hieß Geist wegen OG Kimo und dann ist er auch noch der Intro-Sprecher geworden. Das ist total schön.
Nice. Aber ich fand, Bowser hat auch eine gute Stimme.
Voll. Bowser hat eine super kranke Stimme. Aber es war jetzt auch mal wieder Zeit für jemanden neuen und ich finde, OG Kimo ist großartig.
Und OG Kimo hat auch auf seinem Album ja auch so eine fast hörbuchartigen Skits-Passagen, wo so Sachen so vorgelesen werden und so. Passt sehr gut, finde ich. Sehr atmosphärisch.
Auf jeden Fall ist das jetzt aus dem ersten Kapitel. Genau. Okay. Dann lese ich das jetzt vor. Ihr guckt mir nicht dabei zu, oder? Das ist mir unangenehm. Ich habe mich teilweise bei meinen Lesungen manchmal umgedreht, weil es mir peinlich war. Dann habe ich umgedreht vorgelesen. So. Gott, wie er diesen Juri verabscheut. Wenn er nicht schon tot wäre, er würde ihm gerade liebend gerne nochmal den hässlichen Schädel wegballern. So wie damals vor 4 Wochen in der Nacht auf dem Boot. Kurz bevor ihm dieses kleine Mistvieh die Nase... Fuck. Scar versucht die Erinnerungskette dieses Mal zu durchbrechen, aber seine Gedanken haben auf Autopilot gestellt. Dabei hat er eben noch nicht mal auf seine Narbe geschaut. Trotzdem geht der Film wieder los. In der aktuellen Aufführung sogar in 4D. Er spürt förmlich, wie sich ihre Zähne in sein Fleisch bohren. Er riecht diese zerstörerische Mischung aus seinem Blut und ihrem Speichel, verfolgt die Szene in Zeitlupe, wie dieses wild gewordene Scheusal den kleinen roten Klumpen ausspuckt, der sein Leben lang zu seinem Körper gehört hatte. Wieder pulsiert etwas in ihm, dieses Mal scheint es aber von weiter oben zu kommen. Plötzlich wird alles ganz eng um ihn herum, als hätte sich sein Pullover um 3 Nummern verkleinert, weil Nina die scheiß Klamotten zu heiß gewaschen hat. Er zieht an seinem Kragen, der sich aktuell mehr wie ein Strick um seinen Hals anfühlt. War die Luft in diesem Raum schon die ganze Zeit so stickig? Der Versuch, einmal tief einzuatmen, wird irgendwo in seinem Körper auf der Hälfte des Weges blockiert. Wenn er es nicht besser wüsste, würde Scar meinen, unter seiner Haut hätte sich plötzlich ein riesiges Netz an Ameisenstraßen gebildet, die in alle möglichen Richtungen unterwegs sind. Er versucht, das Kribbeln mit seinen schwitzigen Händen wegzuwischen, aber es wird nur noch stärker. Kann hier jemand nicht mal ein verficktes Fenster aufmachen? Schreit er in den leeren Raum. Der Pullover zieht sich weiter zusammen, sein eh schon gräulicher Teint wird noch blasser, als er beobachtet, wie sich der Stoff über seiner Brust in einem rasenden Tempo immer wieder hebt und in sich zusammenfällt. Da drin, in seinem Brustkorb, scheint jemand Amok zu laufen. Auf einmal wird ihm bewusst, dass das alles nur eins bedeuten kann. Er hat einen beschissenen Herzinfarkt, in der Blüte seines Lebens. Scar fässt sich dahin, wo er den außer Kontrolle geratenen Motor seines Körpers vermutet, stützt seinen bebenden Körper mit der anderen Hand auf den Tisch ab, um aufzustehen und versucht sich zum Fenster zu schleppen, um endlich wieder ein bisschen Sauerstoff abzubekommen. Aber auf der Hälfte des 3 Meter langen Weges fließt die Kraft aus seinen Beinen und ein dunkler Schleier legt sich über seine Augäpfel. Das war's. Er hat die Rap-Welt überlebt, die Rocker, die Großfamilien, das Finanzamt, all die Nutten, all die Neider, vor allem aber Clara und die Schwuchtel. Und jetzt war das alles umsonst. Und er stirbt, wie so alte Leute verrecken. Herzinfarkt. Was für eine Scheiße. Er lässt seine schweren Glieder langsam auf den Boden gleiten. Zur Couch schafft er es nicht mehr. Wie erbärmlich. Der erfolgreichste Rapper Deutschlands kommt auf dem ungewischten Laminatboden einer geschmacklos eingerichteten 10 Quadratmeter Garderobe zu Tode, weil sein Herz nicht mehr mitmacht. Unter schwerem, schnellen Stöhnen zieht er sein Smartphone aus der Tasche. Eine letzte Nachricht. Aber an wen? Nina. Immer noch mit der zusammengekrampften Hand auf seinem galoppierenden Herzen tippt er das, was ihm in Anbetracht der Umstände am wichtigsten erscheint. Nina, ich will, dass meine Mutter keinen scheiß Cent erbt. Sag das den Anwälten. Sterbe gerade. Gut, das muss reichen, denkt er sich. Davon haben sie und das Kind ja auch was. Und für mehr reicht die Energie jetzt einfach nicht. Dann schließt der erfolgreichste Rapper Deutschlands die Augen und wartet auf das gleißende Licht, das ihm den Weg auf die andere Seite zeigt. Ich könnte jetzt noch weitermachen, aber ich dachte, das reicht erstmal, oder?
Das ist auf jeden Fall einen stabilen letzten Wunsch. Das hat keinen Sinn. Vielen, vielen Dank.
Das war sehr schön.
Dankeschön.
Danke auch.
Ja, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, es geht nämlich noch sehr spannend weiter.
Hast du es gehört?
Ja, ich habe die 3. Staffel noch nicht fertig, aber ich habe es schon gehört. Ich muss sagen, ich bin immer eingeschlafen bei den 1. Staffeln, weil ich das immer abends anhöre. Aber ja, trotzdem, sehr schön. Gibt es die Überlegung, das nochmal als Hörbuch oder so zu veröffentlichen?
Es ist ja wirklich, es ist ja da als Hörbuch.
Es ist ja eigentlich da. Ne?
Gibt es die Überlegung, das zu verfilmen?
Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben.
Oh.
Weißt du, weil das habe ich mir die ganze Zeit gedacht. Das ist, ich habe schon die Szenen im Kopf. Ja, ich habe schon ein halbes Drehbuch.
Das Problem ist, Steffen, ich habe also so ein bisschen, also nicht von der Story, aber so ein bisschen von der Ästhetik und so, erinnert das manchmal fast schon ein bisschen an diese Skyline-Serie. Die ist ja quasi jetzt vor einem halben Jahr oder so. Hast du es gesehen?
Ich habe es leider nicht komplett gesehen, aber ich weiß auf jeden Fall, worum es geht.
Ja. Ich habe es komplett gesehen.
Ich hatte ja sogar einen kleinen Cameo-Auftritt bei Skylines.
Ich wollte gerade sagen, ich habe es komplett gesehen, aber
wie kann das sein? Du hast mich einfach nicht entdeckt. Ich bin da durchgelaufen durchs Bild. Mehrfach.
Wo
auf
denn?
Auf einer Party. Auf der Party da bei dem, im Studio bei denen da. Da, wo auch Azad war auf der Party.
Ich habe Nora gesehen.
Nee, Nora war nicht auf der Party.
Aber Nora war in der Serie, aber Nora hat gespittet. Naja, egal. Jedenfalls, diese Serie, wollte ich nur sagen, die ist eingestellt worden.
Ich habe die nicht gesehen, war die gut?
So, naja, das ist lustig. Ich würde es jetzt nicht empfehlen, weil das ist halt, hört halt auf mit so einem Cliffhanger und geht dann nicht weiter. Jetzt.
Das ist traurig.
Und vor allem, ich fand es ganz interessant, weil man hat ja selten so Einblicke, aber heutzutage mit so Social Media und so, der Hauptdarsteller, ich habe leider vergessen, wie der heißt, der hat so seine Fans so aufgerufen bei Instagram, dass die bei Netflix so Action machen sollen. Es gibt auch Max Storm und Amazon Prime und keine Ahnung. Aber also die sollten da so bei dem Sender so sagen, hey, wir wollen, dass die Serie weitergeht und so. Und dann haben die scheinbar alle gemacht und so, haben die aber trotzdem nicht. Und dann filmt er sich selber, wie er so im Auto sitzt, der absolute Albtraum wahrscheinlich für jeden Schauspielagenten, und sitzt so im Auto und hatet so übelst ab über den Streaming-Anbieter. Der hat nicht die Eier hat, das jetzt hier irgendwie weitergehen zu lassen, und es geht immer nur ums Geld und um Finanzen und so und die Fans und so. Aber so diese Vorstellung hatte ich dann so im Kopf, dass dann quasi dann so die Agentin oder der Agent von dem Schauspiel sagt so, Alter, was hast denn du jetzt gerade gemacht? Genau.
Nichts mehr zu verlieren.
Genau, aber eigentlich wollte ich mir fragen, ob es
Oh Gott, jetzt habe ich mir gerade ein Gummibärchen im Mund gesteckt, aber euch stört es ja nicht, wenn ich jetzt hier
schnauze. Super audiophil, das ist ein bisschen unangenehm.
Das Aufregende ist, es gibt auf jeden Fall Menschen, die daran interessiert sind, dass tatsächlich auch als Serie zu verfilmen.
Steffen würde ja einen Cameo-Auftritt machen.
Steffen würde das Drehbuch schreiben.
Nee, das kann ich glaube ich nicht, aber ich würde auch gerne mitspielen und ich würde gerne den Juri spielen.
Wirklich?
Ja, ich glaube, aber der ist, den könnte ich...
Nee, tut mir leid.
Wieso nicht?
Ich sehe dich nicht, tut mir leid.
Aber irgendwann, gib mir...
Ich werde schon irgendwas anderes, aber Juri bist du nicht.
Der Juri hat ganz kurze Wimpern, das ist das Problem.
Ja, stimmt, das ist das Problem.
Kann ich wieder abschneiden, das ist kein Problem. Warte, ich schneide ab, pass auf.
Also...
Juri, der ist ja auch...
Echt, hast du dich selbst in... Das finde ich aber interessant.
Nee, aber natürlich habe ich überlegt, ich muss jemanden spielen, und dann dachte ich mir Juri, weil...
Ich muss jemanden spielen. Möchtest du auch jemanden spielen?
Also ich würde tendenziell, ich mache alles und so, aber ich würde tatsächlich eher in Cameo, also ich würde mich selber spielen. Steffen, aber da lege ich...
Aber du kommst doch gar nicht vor, oder?
Nein. Also,
Steffen gut spielen.
Hallo, ich wurde gerade für besten Hip-Hop-Act, ich bin mit Contra K, ich habe mir hier einen Zweikampf geliefert.
Absolut. Da fällt mir direkt eine Szene auf, ohne zu spoilern, aber in Folge 8, da treffen so alle aus der Rap-Welt aufeinander und da könntest du locker dann auch einfach so mit im Backstage rumsitzen und ein Bier trinken oder so.
Genau, also wäre eine große Ehre für mich, aber für Steffen lege ich wirklich meine Hand ins Feuer. Steffen, der könnte wirklich eine Rolle schauspielern, denn Steffen ist wirklich ein guter Schauspieler.
Ja, aber es weiß keiner, weil ich noch nie die Gelegenheit hatte.
Aber ich lade dich dann zum Casting ein.
Und immer wenn du was gespielt hast von uns, das letzte, dieser grandiose Clip zu meinem Plattengeschäft. Mhm. Steffen, das ist wirklich ein Naturtalent.
Ja, trotzdem, ich warte immer noch vergeblich auf die Filmangebote.
Wir haben ja extra mal eine Sendung gemacht mit Matthias Schweighöfer. Ne? Okay. Die haben wir eigentlich nur gemacht, um so ein bisschen ins Filmgeschäft reinzukommen.
Oder mal den Fuß reinzukriegen.
Aber hat nicht funktioniert.
Es kam noch nichts. Wir haben alles gegeben hier. E-Mail,
ich verstehe auch, deswegen hast du mich heute nur eingeladen. Also ihr mich, damit
ich habe da hier so ein Drehbuch.
Nee, aber tatsächlich muss ich sagen, das wäre natürlich ein unfassbarer Traum. Keine Ahnung, ob es wirklich passiert. Ich bin auch ein sehr ungeduldiger Mensch. Leider dauert sowas ja. Also das ist für mich ein riesen Abturner, dass ich weiß, wenn ich jetzt anfange, mit Leuten mich dahinzusetzen und das wirklich ernsthaft jetzt anzugehen, wird das in 2 Jahren oder so, wird es dann draußen sein. Das finde ich schon scheiße.
Ja.
Das nervt mich.
Aber, ja.
Ich glaube, das ist tatsächlich im Filmgeschäft alles sehr, sehr langwierig. Wobei, vielleicht jetzt in Zeiten von so Streaming-Anbietern ist es, glaube ich, alles ein bisschen...
Ein Jahr braucht man jetzt dafür. Du fängst an und...
Geschwindigkeit ins Game gekommen.
Ein Jahr geht ja noch.
Obwohl, mit Vorbereiten könnte knapp werden.
Also ich könnte mir gut vorstellen, dass ein Streaming-Anbieter da sagt, jo, da schlage ich zu.
Bislang gibt es quasi Produzenten, die daran interessiert sind, die das dann an Streaming-Anbieter verkaufen wollen. Ich muss mich nur jetzt auch erstmal entscheiden, mit wem und so und ob und so. Aber das ist mega aufregend, das ist total verrückt. Weil dann ist mir auch aufgefallen, es gibt zwar mittlerweile voll viele Serien und Filme, die natürlich irgendwie diese Welt so ein bisschen beleuchten, aber es gibt noch keine Hip-Hop-Geschichte aus der Sicht einer Frau erzählt. Ja. Das gibt's einfach noch nicht. Und da dachte ich mir natürlich auch, da muss ich jetzt eigentlich schnell sein, um die erste zu sein.
Ist ja gerade das Interessante. Keiner will ja nicht nochmal sowas, was jetzt vor Blogs oder ich fand auch jetzt die Filme.
Blutsbrüder.
Also so darf es halt nicht werden. Da muss man höllisch aufpassen.
Deswegen müsste ich ja dann auch mitschreiben an den Drehbüchern, damit es dann auch wirklich genauso bleibt, wie es im Original ist.
Ich finde diese Portion Witz und so, ist wirklich gut und hat Potenzial. Ich habe mir auch die ganze Zeit vorgestellt, wer was spielen könnte. Hast du schon eine Idee für die Clara?
Also ich bin es auf jeden Fall nicht, definitiv, aber ich habe eher eine Idee für Clyde, weiß ich sehr genau, wer das ist. Clyde wäre...
Wir haben Kontakt zu Matthias Schweighöfer, ne? Der könnte durchaus, ich denke, der Matthias Schweighöfer, der wäre auch selber interessiert an so einer kredibilen Rolle. Steffen, was sagst du dazu? Was?
Oh, Phil Schreiber.
Jetzt hast du deine Chance. Du hättest jetzt quasi gerade vorsprechen können für eine Rolle. Jetzt hast du es selber verkackt, Alter.
Verdammt. Das ist mein Erkennungs.
Merkmal in der.
Jury, der kaut doch.
Oh Gott. Vor allem auch noch auf Kopfhörern. Das ist wirklich noch schlimmer.
Wir geben Steffen mal die Chance, hinterzukauen. Und du kannst ja mal deinen.
Platz 1?
Platz 1 spielen? Mhm. Ich spiele gerade, ja?
Wisst ihr was? Ich glaube, das ist gar nicht mein Platz 1. Aber ist das einfach mein.
Du kannst aber nochmal überlegen, wenn du unzufrieden bist.
Nee, mir ist nur aufgefallen. Also ich glaube, ich hatte eigentlich überlegt, ich habe so viel Billie Eilish gehört dieses Jahr. Und ich habe auch echt, muss ich zugeben, viel Kanye West gehört. Aber ich will doch jetzt lieber jemanden dann auch im Radio spielen, der jetzt nicht jeden Tag irgendwo gespielt wird. Und jetzt nehme ich den, auch wenn es vielleicht nicht mein Platz 1 ist, aber der gehörte zu Top 5. Okay. Mhm. Und ich weiß gar nicht warum, das war einfach der Vibe dieses Songs, der mich irgendwie auch gerade in dieser Schreibzeit gekriegt hat. Und ich habe den gerade nämlich in den letzten Wochen des Schreibens, habe ich mir nur noch erlaubt, am Tag einmal oder maximal dreimal einen Song zu hören. Und auf einmal in den letzten Wochen war dieser Song ganz, ganz oft mit dabei. Und zwar ist das von Marjan, Tag ein, Tag aus im Around the World Remix.
Radio mit K. Einmal im Monat bei MDR Sputnik, Fritz, Puls und 1Live.de. Und immer als Podcast.
Das war Marjan mit Tag ein, Tag aus im Around the World Remix, gewünscht von Vis-a-vis Platz 1 ihrer Lieblingssongs des Jahres 2019.
Hey. Ich mag, wie man direkt hört, dass du eine professionelle Radiomoderatorin bist.
Habe ich aber auch ein bisschen mit Absicht jetzt gemacht.
Aber auch, wie du direkt von dir in der dritten Person redest. Gewünscht von Vis-a-vis. Ey, schön, dass du hier bist. Wir kommen schon zum Ende unserer Sendung.
Traurig. Den
haben wir noch.
Stimmt, hast du noch... Maja, ne? Wollte ich gerade erzählen. Ein talentierter junger Mann, finde ich auch, ist einem zuerst mal so ein bisschen auf den Schirm gekommen, oder mir zumindest bei so in diesem Crow-Umfeld. Mhm. Und letztens habe ich den kennengelernt, den Mayan, bei meiner Aftershow-Party, wo der auf einmal da war, weil der nämlich gerade mit Keke irgendwie einen Song released hat, nämlich den Remix von
von diesem Remix.
Genau, von dieser Version, die wir gerade gehört haben, da gibt es das auch. Und Keke war ja meine Tour die ganze Zeit dabei und hat das extrem gut gemacht und ich war sehr dankbar, dass sie da am Start ist. Und sie ist ja auch auf meinem Album drauf. Und deswegen hatte ich dann auch quasi jeden Abend auch noch einen Feature-Gast mit dabei. Genial.
Clever von dir.
Ja, und das war dann quasi so ein bisschen so der inoffizielle Tourabschluss in Berlin, den wir gefeiert haben.
Ganz, da bin ich jetzt auch schon wieder FOMO des Grauens, weil so viele Leute waren auf diesem Konzert und da lag ich halt noch mit 40 Grad Fieber im Bett und das finde ich ganz schlimm. Kannst du bitte nicht mehr über das Berlin-Konzert reden?
Ja, aber irgendwas muss ich noch kurz darüber erzählen, weil das ist eigentlich so ein bisschen so eine Überleitung zu meinem Platz 1, den ich jetzt einfach direkt spielen würde.
Mach doch, klar. Warum nicht?
Und zwar hat dieses Konzert stattgefunden im Kesselhaus. Und das Kesselhaus ist eine Location, in der ich vor einem Jahr ungefähr habe ich da Billie Eilish gesehen. Und das war wirklich sehr beeindruckend. Also ich mochte die sehr und fand das irgendwie toll, was die macht und so. Und das war aber noch so ein Tuck vor ihrem Riesendurchbruch. So. Also es war schon Hype des Todes und so, aber es war noch nicht in dieser Mainstream-Riesigkeit so bekannt. Und dann stand ich dann in Berlin im Kesselhaus halt zwischen 1014-Jährigen, die alle geweint haben und es war wirklich richtig toll. Und ich weiß noch, dass ich so, deswegen ist es für mich auch der Song des Jahres, so dieses ganze, das beschreibt irgendwie dieses Jahr ganz gut, weil ich habe da auch, so ein bisschen ist es wie mit dem Fridays for Future-Thema auch so, dass man drin ist so drin und denkt sich so, also wenn das jetzt so das Role Model ist für 14-jährige Mädchen, dann kann es so schlecht nicht sein, so, ne? Also so, das war wirklich cool und alles, was sie gesagt hat, hat total Sinn gemacht und die hat auf der Bühne super performt. Also es war alles so und also auch inhaltlich und was sie sagt, das ist halt alles total, weißt du, wo du denkst so, hey, die Kids are alright. So, wenn das so der größte Star ist, ist halt so, dann ist es auf jeden Fall, also gab es blödere Stars als ich 14 war mäßig, so. Also
ich stimme dir fast vollkommen zu. Ich finde nur manchmal ein bisschen problematisch, dass sie Depressionen ein bisschen zu sehr glorifiziert und abfeiert. Also so, dass es zu sehr so zelebriert wird die ganze Zeit, diese Traurigkeit. Das ist mir teilweise ein bisschen dann zu doll, weil da habe ich dann Angst, dass das eben auch so eine, dann so wieder so eine krasse Mode bekommt, dass es so schön ist, so lebensmüde zu sein.
Das Emo-Ding halt, dass man das ja so als...
Ich finde das bei ihr schon sehr extrem. Also sowohl in den Songs als auch in Interviews und das ist mir manchmal, mir persönlich einfach nur so von meiner Angst, was das mit mir vielleicht auch gemacht hätte, mit, keine Ahnung, meine Nichte zum Beispiel, die 11 ist, die hört das jetzt auch und ich weiß nicht, wie das bei mir sich so ausgewirkt hätte in dem Alter, aber...
Ja, aber ich bin, was das angeht, auch immer so, also kann man sowas glorifizieren, eine psychische Krankheit? Also in dieser ganzen Rap-Welt, ne, und die jetzt auch alle ins Gras gewissen haben, ne, Lil Peep und so, ne? Also glorifizieren, dass man Angsthämmer einfach wie Smarties schluckt, so, ne, das finde ich problematisch. So. Über psychische Probleme, also das in Kunst zu verarbeiten, ja, das ist ein schwieriges Feld, so, ne? Was da glorifizieren, also finde ich immer, was.
Vielleicht ist auch glorifizieren das falsche Wort, aber
was verarbeiten ist, so, und was, ja, und was irgendwie, also ich weiß, was du meinst, aber ich habe dieses Gefühl viel, viel doller bei, wenn es dann halt darum geht, okay, hier Xanny poppen und so.
Voll. Vielleicht geht es mir da auch darum, dass ich mir wünschen würde von ihr, dass sie in Interviews vielleicht sich ein bisschen mehr noch distanziert, weil ich finde auch, das in der Kunst zu verarbeiten ist wirklich die eine Sache, aber in Interviews dann auch so, das so vorzuleben, dass es irgendwie keinen richtigen Sinn im Leben gibt und dass alles immer nur noch schlimmer wird sozusagen, das finde ich einfach teilweise so ein bisschen, also ich finde es bedenklich, ihr zuzugucken, weil mich das schon so bedrückt und runterzieht und gleichzeitig ist es eben so, glaube ich, für ganz viele so erstrebenswert, so zu sein wie sie und deswegen macht mir das manchmal einfach ein bisschen Sorgen, ja, dass es so eine ganze Generation an kleinen Mädchen gibt, die alle so traurig sein wollen wie sie und die alle diesen Weltschmerz haben wollen und die alle sagen wollen so, oh, eigentlich ist alles viel zu schlimm, um zu existieren. So.
Aber das ist natürlich auch ein Motiv, was unglaublich oft wiederkommt in der Kunst und ich war auf diesem Konzert und fand das super positiv. Also das ist ja manchmal das Ironische oder die Widersprüchlichkeit in dieser Kunst, finde ich, dass das durchaus ja eine positive Kraft haben kann, über traurige Dinge zu reden und Kunst zu machen. Dass das ja dann, weißt du, dass da was Gutes bei rauskommt. Das, also hatte ich zumindest da total das Gefühl und jedenfalls wollte ich da unbedingt gerne spielen in diesem Kesselhaus, in dieser Location und habe das dann gemacht quasi ein Jahr später. Voll und das war mega schön. Und genau.
Darf ich dazu noch ganz kurz, es tut mir leid, ich rede auch viel heute, aber da fällt mir nämlich noch ein Kesselhaus.
Hey, gerne.
Original Berlinerin.
Normalerweise steht Steffen ständig.
Ja, ich unterbreche mich einmal zurück.
Ich wollte nur noch ganz kurz, bei Kesselhaus ist in mir sofort Trigger des Todes, weil ich einfach, da war früher immer die Reggae Night und da war ich noch 12, 13 und habe mir immer einen Schülerausweis gefälscht, dass ich 16 bin und ich bin jahrelang einfach als 12, 13-Jährige feiern gegangen auf die Reggae Night im Kesselhaus.
Das finde ich als schwierig, dass du das nee, aber tatsächlich, also habe ich, also exakt so bei uns auch gewesen. Krass. Auch Reggae-Night.
Okay. Ja. Aber ohne Ausweis, sondern nur Stempelfälschen.
Stempelfälschen. Bei uns war immer...
Aber damals, egal wie alt man war, also man hatte einen Stempel und konnte oder zahlen.
Ja. Reggae-Night, ja?
Ja, Reggae Dancehall, das war ja damals die große Zeit, ja, so stimmt. 2005, 6, 7, das war ja große
Thunderbolt,
Reggae the Damn, Weedy,
Pula. Und auch wie man zu T.O.K., Burn them Chichi Man die ganze
Zeit.
Oh,
ganz schlimm, wenn man drum so nachdenkt.
Ja, problematisch, alles hochproblematisch.
So, was zum Teufel, wozu habe ich da getanzt und gesungen als Zwölfjährige?
Ja, ja, auf jeden Fall, diese Thematik mit den...
Mit den Texten hat man sich nicht auseinandergesetzt.
Inhalten, das kann dann später. Ja, ja genau, aber deswegen mein Platz 1.
Welcher Song überhaupt?
Ich finde, das ganze Album kann man da eigentlich draufnehmen, aber ich habe jetzt Bury a Friend. Ja, also mich holt das wirklich sehr, sehr ab.
Mich auch, total.
Und ich weiß, was du meinst. Ich bin halt auch 30, ne? Vielleicht kann ich das auch so ein bisschen...
Was soll das heißen?
Nein, aber also das natürlich, ich wie gesagt, in der Hinsicht recht gebe, dass natürlich Musik und sowas nochmal, das wissen wir ja von uns selber auch, nochmal eine ganz andere Art von Sog und Kraft hat, wenn du halt selber 14 bist. So. Ja. Das habe ich ja gesehen, inmitten von weinenden Mädchen da zu stehen und so. Das ja. Aber wie gesagt, ich habe es halt total als positive...
Aber meint ihr, ist das so oder spielt sie ein bisschen damit, einfach mit dieser...
Ich glaube beides.
So einer, dieser Figur, dieses als künstlerisches Mittel quasi, dieses Emo-Ding.
Ich würde sagen, das ist eine Mischung aus beidem, ist, weil ganz viele ihrer Texte schreibt ja auch ihr Bruder. Und das ist auf jeden Fall, finde ich, ein totales Zeichen dafür, dass die das auch so ein bisschen so aufbauen rund um dieses Thema. Aber trotzdem, glaube ich, ist in ihr auch wirklich ganz viel davon. Und ich zum Beispiel finde es auch, also mich spricht es total an. Ich liebe melancholische und düstere Musik und ich weiß auch, mir würde das niemals was anhaben können. Aber da sind wir eben wieder dabei. Es gibt einfach Menschen, die sind noch nicht so vom Charakter her so weit ausgebildet, dass sie das dann irgendwie differenzieren können. Und das ist für mich ein ähnliches Thema, wie wenn irgendwelche Rapper über Drogen rappen oder so, hat das, finde ich, eine ähnliche Wirkung, wie sowas auch eine Wirkung haben kann. Muss nicht, kann aber. Das ist das Einzige, was ich bei Billie Eilish manchmal problematisch finde. Aber trotzdem ist sie für mich auch eigentlich so die Künstlerin meines Jahres gewesen. Definitiv. Ich finde auch diesen letzten Song, diesen Everything I Wanted, ich finde den so krass. Also das ist eigentlich sogar, glaube ich, mein Lieblingslied. Wahrscheinlich dieses Jahr.
Hey, wir hören jetzt erstmal meine. Ja.
Hier, ich die auch teilen. Kennt euch die?
Billie Eilish mit Bury a Friend.
Auch meine.
Radio SK. Einmal im Monat bei MDR Sputnik, Fritz, Puls und 1Live.de. Und immer als Podcast.
Lisa Wie ist noch da. Sie hat uns gerade vorgelesen aus ihrem Hörbuch, das allerletzte Interview. Die Sendung neigt sich dem Ende. Trotzdem habe ich noch ein paar Fragen. Und zwar, es ist ja ein Stück, ich weiß nicht, wie weit das autobiografisch ist. Aber es kann sich ja vorstellen, dass du da gewisse Erfahrungen noch mit reingespielt hast, ne? Hast du dann eher aufgepasst, nicht zu viel, oder wolltest du schon so viel wie möglich auch reinfließen? Also ich stelle mir diesen Prozess des Schreibens schwierig vor. Man kann ja nicht sagen, ich schreibe jetzt über irgendwas und denke mir was aus, sondern es ist ja schon so viel vielleicht drin, was du erlebt hast.
Ich habe ehrlich gesagt vieles einfach so fließen lassen und selber mich überraschen lassen, wie nah das dann jetzt an der Realität dran ist oder nicht. Und mir ist aufgefallen, auch wenn es jetzt so ein bisschen abgedroschen klingt, wie das wahrscheinlich auch Musiker dann manchmal so von sich sagen, aber es war halt wirklich so eine Art, es hat sich irgendwann in so eine Art Therapiesitzung dann auch entwickelt, dass ich kann sagen, dass da sind Geschichten drin, die ich aufgeschrieben habe, die mir wirklich so passiert sind, mit denen ich dann sozusagen durch das Aufschreiben meinen Frieden geschlossen habe, die mich vielleicht seit 5 oder 10 Jahren verfolgt haben, weil es wirklich teilweise auch schlimme Sachen waren, die mir so passiert sind. Und dann habe ich die wirklich 1:1 genau so niedergeschrieben. Okay. Also es gibt wirklich, das ist für mich auch das Absurde, wenn Menschen das jetzt hören, die wissen gar nicht, wie realitätsnah das teilweise ist. Natürlich ist auch ganz, ganz viel Fiktion und ganz viel, klar, habe ich niemanden umgebracht. So. Da sterben ja Leute, die habe ich nicht umgebracht. Aber da sind einfach Sachen, die hätte ich sozusagen in der Zeit anzeigen können, hab's aber nicht getan und hab's stattdessen so für mich verarbeitet, indem ich gesagt habe, das ist jetzt sozusagen wie so ein öffentlicher Prozess und das habe ich dort mit einfließen lassen und das hat sehr, sehr gut getan. Deswegen ist es, es ist sehr, sehr autobiografisch auf jeden Fall.
Es ist ja auch, finde ich, beim Hören interessant, weil man sich dann immer mal die Frage stellt, war das jetzt so?
Vor allem fällt das ja auch in eine Zeitspanne jetzt so von MeToo, ne, Debatte, wo man sich ja eh immer so ein bisschen gefragt hat, warum eigentlich da die deutsche Musikbranche so, also relativ wenig von betroffen ist scheinbar. Was mich total interessieren würde, ist, also gerade so als Mann, ne, in Zeiten von MeToo, das wird Steffen genauso gehen und so, natürlich haben wir uns auch reflektiert und auch überlegt so, okay, haben wir uns korrekt immer verhalten, ne, in irgendwelchen, also das ist ja irgendwie auch ein, finde ich auch so voll der gute Aspekt von MeToo, dass da alle mal so, dass man dieses viele Sachen auf den Tisch gekommen sind und dann man sagt, okay, was mich frage, hat sich jemand mal über dir entschuldigt? Hat mal irgendjemand gesagt so, ey, was ich dir übrigens immer mal sagen wollte, einfach bei Instagram oder einfach mal irgendeine Nachricht, wo jemand sagt, ey, das war übrigens scheiße damals.
Ich überlege gerade wirklich, aber also ich glaube, es gibt eine Sache, die eben sehr gravierend war, wo ich eben dieser Person auch damals gesagt habe, ich könnte dich anzeigen, und das war, glaube ich, dann einfach ein Schutzmodus zu sagen, tut mir leid. So, aber ob das ernst gemeint war, und es war auf jeden Fall auch nicht aus so einem Prozess heraus, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, dass jemand jetzt im Zuge dieses ganzen, wir hinterfragen mal alle so ein bisschen unser Verhalten, dass da jemand sich gemeldet hätte. Da würden wirklich echt viele Sachen ausstehen. Ernsthaft. Also da könnte ich jetzt mindestens an einer Hand einige Leute abzählen, wo ich sage, auch große bekannte Rapper, die wirklich auch schlimme Sachen einfach gemacht haben oder gesagt haben. Und ich denke nicht, dass sie sich jemals dafür entschuldigen werden, weil sie es wahrscheinlich gar nicht dann auch in der Lage sind, so zu reflektieren.
Weil die das auch noch gar nicht anders sehen jetzt vielleicht.
Voll. Und weil viele auch leider einfach viel zu narzisstisch sind, um überhaupt über ihren eigenen Gefühlsrand hinaus zu gucken.
Natürlich,
und
die das Empathie ist ja
gar nicht besitzen.
Für die Kredibilität eines Rapper dann so Gefühle oder eine Meinung zu ändern, ist ja vielleicht schwierig.
Und es ist ja auch, es sind ja viele Konflikte zum Beispiel auch, die ich hatte mit Rappern, nur dadurch entstanden, dass sie dachten, dass ich ihnen irgendwie ihr Hack wegnehmen will oder ihre Karriere sabotieren wollte oder was auch immer, was ja niemals der Fall war. Aber wenn du schon mit diesem paranoiden Grundgefühl an irgendwas rangehst, dann wird es ja auch niemals eine normale Auseinandersetzung damit geben, dass die sich vielleicht mir gegenüber falsch verhalten haben, weil ich wollte niemals irgendwem was Böses in dieser Welt so. Deswegen, ich muss auch sagen, zum Glück, dafür, dass ich 10 Jahre in dieser Welt oder noch länger bin und so viele Interviews, ich habe 100, sogar 1000 Interviews gemacht, dafür kann ich sagen, kann ich mich glücklich schätzen, dass ich es wirklich vielleicht an 2 Händen abzählen kann, ernsthafte Konflikte, die es gab oder so. Es gibt jetzt halt 1, 2 Sachen, die auch immer noch im Argen sind, wo ich so denke, ja, muss ich jetzt nicht unbedingt auf der Straße treffen, so hätte ich jetzt nicht so Bock drauf und mir da relativ wenig Schuld selber geben kann, muss ich einfach mal so sagen. Aber das gehört, glaube ich, einfach mit dazu. Wenn man auch, ich bin ja auch oft irgendwie zwischen die Fronten geraten und so. So wie das ja Clara in der Geschichte auch
schon. Am Anfang von der Serie wird ja der Protagonistin erklärt, auf was sie auch achten sollte vielleicht. War das bei dir auch so oder würdest du das heute so machen? Angenommen, jetzt kommt jemand Neues rein, du gehst, und würdest du es dann auch so machen, oder?
Das war ja bei mir, es gab ja niemanden vor mir so richtig, deswegen mir konnte niemand diese Tipps geben und ich habe mir dann überlegt, was wäre gewesen, was hätte ich mir vorher gesagt, um mir Dinge zu ersparen, und das waren all diese Punkte. Heute muss ich sagen, ist das nicht mehr notwendig. Also die Dinge haben sich so doll verändert und es gibt mittlerweile so viele Frauen auch in dieser Welt, die coole Interviews machen, die respektiert werden, die gehört werden, die Grundumstände, finde ich, haben sich viel, 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 viel doll, also die haben sich so doll verbessert, dass es all diese Regeln gar nicht mehr gibt. Es gibt immer noch ganz viele unangenehme Umstände und es gibt immer noch Dinge, die man auf jeden Fall, an denen man arbeiten müsste, aber ich finde trotzdem, dass, also für mich ist alles schon gerade auf einem Weg der absoluten Besserung, und ich glaube, dass natürlich Sexismus im Deutschrap immer eine Rolle spielen wird, aber nicht mehr so massiv, wie das vor 10 Jahren der Fall war und nicht mal vor 5 Jahren, auf gar keinen Fall.
Okay. Daran hat auch Vis-a-vis ihren Anteil. Mega schön, dass du heute da warst.
Ich wollte noch so viel reden über Crimies und so. Warum es ein Krimi wurde? Ob du auch auf Crimies stehst. Ich liebe auch Crimies.
Warum haben wir, darüber wollte ich die ganze Zeit reden. Niemand redet mit mir darüber.
Ich finde, Crimies, aber was heißt?
Na, Crime, Serien, Dokus.
Wer ist dein Favorite Serienmörder?
Das ist schwierig. Das weiß ich gar nicht. Kann man dann eigentlich? Ich finde es halt nur wirklich faszinierend, so Mordfälle und so. Ich habe damals schon, als ich jünger war, kam im Fernsehen immer Medical Detectives.
Ey, habe ich auch.
Medical Detectives. Und das fand ich damals schon mega gruselig. Das war schlimmer als Horrorfilme, weil es war echt. Und wenn die dann immer so die Verhandlungsfotos gezeigt haben und die Tatorte, das war halt purer, echter Horror. Das fand ich damals, konnte ich kaum hingucken, musste es aber gucken, weil es irgendwie auch faszinierend war. Und auch heute gucke ich mir dann halt immer noch gern so Real Crime Dokus an und sowas und finde es einfach nur mega abgefahren.
Ich habe da null, diese Faszination kann ich null teilen.
Ich muss sagen, das ist das Einzige, was ich konsumiere momentan, sind also alles Podcasts rund um Real Crime, Serien, Dokus, Bücher, alles. Es geht nur die ganze Zeit bei mir um Mord und Totschlag, von morgens bis abends, die ganze Zeit.
Ich gucke mir gerne so Dokumentationen an über Krieg.
Finde ich auch interessant.
Das ist ja auch sehr, sehr viel Mord und Totschlag, muss man sagen. Aber
ich gucke Dokumentationen über Flugzeugabstürze auch sehr gern.
Oh nein. Das
mache ich nachts auch dann ganz gern.
Oh, da gab es auf N24 gab es immer die
10 Flips. Das kann der Steffen der machen, weil der Steffen hat nämlich so eine leichte Skeptik.
Ich habe Flugangst des Grauens und ich mache es trotzdem, weil ich will dann wissen, wie kann man so einer Flugkatastrophe entgehen?
Wollen Sie wissen. Ja, oder wenn man das Geräusch hört, dann sollte man
fliegen.
Ich habe da wirklich Tipps und Tricks, die kennt ihr noch nicht, aber kann ich euch vielleicht mal verraten, wenn ihr das braucht, wenn ihr mal wieder fliegen solltet.
Ja, das sollte man vielleicht eine Sondersendung machen.
Und hört euch mal die Blackbox-Aufzeichnungen an, der Unterhaltungen von Piloten in den letzten 30 Sekunden vorm Absturz. Wie
entspannt die sind.
Faszinierend.
Oh, sorry, got a problem.
Nein, die fluchen, oder? Die ganze Zeit. Shit, echt? Fuck, motherfucker, shit, fuck. Und dann Merde und dann sterben sie einfach. Und das ist einfach ganz, finde ich, ganz faszinierend.
Ja.
Ja.
Ja. Okay. Es ist, der Tod ist doch faszinierend. Und ich finde auch so Schrecken Fall. Und was Mörder und Serienmörder, was die dazu treibt. Das ist diese Unverständlichkeit, die man da hat. Die geht dann einher mit einer Faszination, weil man es nicht nachvollziehen kann, wie so was Schreckliches passieren kann. Aber es passiert. Und dann gibt's ja halt wirklich so Todesfälle, die dann wirklich noch, also da gibt's ja Dokus. Ich habe mir jetzt angeguckt, die Geständnisse eines Mörders. Das fand ich auch ganz faszinierend, weil ich will jetzt nicht viel spoilern, aber da war offensichtlich ein Mörder, der halt angefangen hat, einfach zahllose Morde zu gestehen und so. Also was auch dann die Justiz da und so alles, was immer so mithängt, finde ich auch interessant. Auch so Prozesse an sich, so finde ich interessant. Deswegen bin ich großer Crimey-Fan und Gerichtsfan.
Ich auch. Gestern Nacht erst wieder ich habe sogar ein Magazin abonniert. Ich bekomme jeden Monat mein Lieblings-Crime-Magazin in meinen Briefkasten reingeliefert. So doll ist es bei mir. Und ich habe gestern Nacht erst wieder Sachen gelesen, wo ich dachte, Gott, das ist schrecklich. Aber ich schlaf dann zufrieden ein irgendwie.
Ich kann mir das auch so angucken, so abends in Ruhe, aber ja. Es ist manchmal, ja, es ist schon nervenaufreibend. So, gut.
Ja.
Mit dieser weihnachtlichen, angehauchten Stimmung.
Ich bin in weihnachtlicher Stimmung. Ich freue mich. Ich fand, es war eine schöne Sendung.
Sehr schöne Sendung.
Bald geht's zurück nach Hause. Fährst du zu deiner Familie? Ja, also ich meine.
Ich wohne hier.
Ich weiß, aber ich meine, aber
das kennt man aber wenig.
Wohnt deine Familie auch
alle,
hier?
Alle. Achso. Alle kommen aus Berlin, wohnen in Berlin. Richtig geil.
Weil wir kennen nur Leute, die Berlin nicht. Sie fahren immer nach Berlin.
Ich meine es jetzt, ich bin das ganze Jahr über wirklich, ich habe nie was gegen Zugezogene. Alle sind herzlich willkommen, aber das Schönste wirklich. Einmal
keiner
im Jahr,
da, oder?
5 Tage, überall Parkplätze, alles ist ganz ruhig und besinnlich. Krass. Und alle sind weg. Es ist wie nach einer Zombie-Apokalypse, wenn alle Zugezogenen über Weihnachten weg sind, das ist echt schön. Deswegen gute Heimreise. Nein, ich freue mich ja auch wirklich über alle, die hier sind, aber das ist einfach mal auch mal wieder kurz schön. So.
Bei uns, da wo wir leben, ist ja genau andersrum.
Es ist auch schön, weil da kommen immer alle wieder und auf einmal sind irgendwie alle da. Es ist ein bisschen so wie früher, als noch alle hier gewohnt
das
haben. Dann trifft man
halt
sich, ist
auch
cool.
Das
stelle
ich mir voll geil vor. Das fehlt mir auch so, dass man dann erstmal wieder merkt, wo man herkommt und wie schön das auch sein kann. Weil das geht mir natürlich total verloren hier. Ist halt immer da und bleibt auch da. Und ist so. Oh. Ich habe es jetzt euch nicht so gesagt, ich bin überhaupt gar kein Weihnachtstyp. Ich habe gar keine Weihnachtsstimmung. Ich habe gar kein Feeling dafür.
Wir kommen aus dem Erzgebirge, das wird uns in der Muttermilch, wird uns das
Schwibbögen in den Fenstern.
Das Rachermannl, das ist alles, gehört dazu.
Und das Rachermannl nabelt und der Rauch zieht hoch zur Decknuf.
Was?
Der Rauch zieht hoch zur Decknuf.
Zur
Decke rauf.
Das ist Erzgebirg. Das ist so unsere...
Ich habe erst Techno verstanden und ich habe es gar nicht gecheckt gerade.
3 Tage Berghain und der Decknuf. Ja, genau. Wir sehen uns dann alle wieder, wenn Silvester und dann der große Rave hier wieder stand. Da kommen alle wieder zurück. Ne?
Da, normalerweise die letzten 7 Jahre bin ich immer geflüchtet. Ich habe Silvester an den absurdesten Orten verbracht. Mexiko, Thailand, dies, das, jenes, Tel Aviv. Dieses Jahr bin ich zum allerersten Mal. Dieses Jahr bin ich in Kreuzberg. Ich werde zum ersten Mal nach 7 Jahren in Berlin feiern. Ich habe mega Angst davor.
Also ich habe Respekt vor jedem, der in Neukölln, Kreuzberg, Wedding, Silvester feiert.
Aber ich bin auf einer sehr guten Party eingeladen. Wenn ihr Bock habt, ne, sagt Bescheid, weil das wird die beste Silvesterparty der Stadt.
Ja, ich überlege auch mal vielleicht irgendwo anders zu feiern. Die letzten Jahre immer in Chemnitz.
Vielleicht kann man noch.
Freue mich echt schon auf die. Warst ja unterwegs und so ein Quatsch.
In Chemnitz. Ich freue mich auf jeden Fall darauf jetzt zur dieses ganze Jahr zu beenden. Ich finde, es war total schön, es hat mir total viel positive Energie gegeben, aber ich eigentlich, alles in mir drin sagt, Junge, du musst jetzt mal nach Hause. Das war ein langes Jahr, reicht jetzt auch. Also ich freue mich wirklich so, ab dem 20. fahre ich home for Christmas und dann habe ich wirklich genug gemacht dieses Jahr.
Dann wirst du krank nochmal.
Ach, hey, schnell auf Holz klopfen. 1, 2, 3.
Nee, ey, das habe ich jetzt hinter mir. Das
hey,
ich muss
noch einmal klopfen.
Achso.
Jetzt hast du
5-mal geklopft.
Noch einmal. Dann hast du 6, dann hast du 2-mal. Nein, ja.
Leute, fröhliche Weihnachten euch allen da draußen.
Kommt gut übers Jahr.
Genau.
Lasst euch nicht wegfangen von den Serienmördern.
Genau.
Immer schön die Tür abschließen.
Und wenn ihr mal eine Minute Zeit habt, dann macht doch mal euren Streaming-Anbieter auf und hört euch das Hörspiel an. Am besten gleich alle 3 Staffeln. Wenn ihr krank seid, dann auch da ist es immer gut, so sich so ein Hörbuch reinzuzimmern. Und ansonsten, ja.
kann man sehr
bis nächstes Jahr wieder.
Denkt nicht an eure Zukunfts-Ich. Scheiß mal drauf. So Silvester hier von wegen so. Gute Vorsätze. So ein Quatsch.
Nur die Gegenwart. Jetzt zählt.
Das hier und jetzt zählt. Vis-à-vis, schön, dass du da warst. Danke, Felix, danke. Schön, dass du
Steffen, schön, dass du da warst. Bis denn.
Euch auf. Macht's gut.
Seid lieb.
Stopp. Last but not least, mein Platz 1 hier bei Radio mit K. Und Felix, du wirst überrascht sein, was es wird. Kannst es auch nicht ahnen, glaube ich.
Uah.
Was? Rat doch mal, was könnte mein Platz 1 sein? Ich glaube, du...
Blood Orange.
Mann, ey, richtig. Woher weißt du das denn nur? Ja, Felix denkt, ich spiele den jede Woche, jeden Monat, aber ist gar nicht so oft. Aber ich finde schon, es ist auch dieses Jahr wirklich ein sehr bedeutender Künstler für uns alle gewesen. Er hat viel gemacht. Er macht viel hinter den Kulissen, ist ein toller Typ.
Ich bin mir sicher, für euch da draußen auch bedeutend. Ihr habt doch bestimmt auch so viel Blood Orange gehört.
Ja, ich denke, viele hören ihn, ohne es zu wissen, dass es ist, weil er hat überall seine Finger. Er macht Filmmusik, er macht klassische Musik, er macht für Popkünstler, macht
Tour,
Musik,
für Billie Eilish.
Er hat für alle geschrieben und macht auch selber Musik und es sind jetzt keine Hits oder sowas, aber es sind einfach, diese Stimmung ist einfach, man kann sich das anhören und es hat was Melancholisches und es ist einfach, finde ich, einfach schöne Musik und deswegen zu Recht, ich bin ein
riesengroßer Fan.
Aber ich verfolge, das hatte ich auch schon mal erzählt, ich verfolge ihn schon, ich bin wie so ein Stalker ein bisschen, seine Karriere schon von Anfang an seiner ersten Band und ich finde, er hat eine gute Entwicklung gemacht und zu Recht ist er da, wo er jetzt steht, hier bei Radio mit K auf Platz 1.
Sag mal, meine ganz ernsthafte Frage,
ja.
Ist Blood Orange berühmt?
Ja.
Also kennen den Leute?
Doch. Also ich.
Wenn Blood Orange jetzt in Berlin ein Konzert spielt, wie viele Leute kommen da?
Der war, hat noch nicht hier gespielt, glaube ich. Aber der war jetzt Support für Tyler, The Creator. Der hat für Sofia Coppola im neuen Film die Filmmusik gemacht. Ja.
Okay, alles klar.
Und auf Instagram hat er jetzt ein Foto mit Mariah Carey gemacht. Man kennt ihn. Nein, keine Ahnung. Aber das finde ich auch das Schöne, er ist so ein bisschen so dem Untergrund treu geblieben, aber eigentlich, man kennt ihn in Hollywood. Okay, aber jetzt, das war's.
Radio mit K. Einmal im Monat bei MDR Sputnik, Fritz, Puls
und 1Live.de
und immer als Podcast.